Montagabend, das ist eure Zeit. Heute geht's wieder hinein in die Wohlfühloase der Eishockey-Show. Einen wunderschönen Montagabend euch da draußen. Es gibt viel zu besprechen, deswegen haben wir Leute dabei, die sich darum kümmern und die auch sprechen wollen. Wie zum Beispiel Rick Goldmann, einen schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend, Basti.
Ricky, aber nicht nur du bist da, sondern auch der großartige Mike ist mit dabei. Mike Meyer heute wieder an den Keyboards für euch, für uns. Wer was wissen will, wer was reinschreibt, der landet definitiv bei Mike. Rick, wir nehmen uns erstmal vor, zu sagen, was wir heute vorhaben.
Können wir machen.
Ist nicht so schlecht, oder?
Können wir machen. Ich habe zwar eigentlich einen anderen Ablauf hier liegen.
Das
aber
macht aber mir nichts. Ich mache, was ich will.
Das ist absolut richtig, aber dass du mich da immer mit reinziehst in die Kacke, ist natürlich was Besonderes. Aber wir können schon mal sagen, was es geht. Wir schauen uns heute mal genauer an, nämlich den Kampf um Platz 10.
Ganz genau. 5 Teams, 4 werden nur einen Playoff-Spot bekommen und einer wird vermutlich da rausfallen. Und wir kümmern uns heute ein bisschen intensiver um eine dieser 5 Clubs und das werden die Löwen Frankfurt sein. Da haben wir zum Beispiel Daniel Wirth, seines Zeichens einer der besten Torschützen aus deutscher Sicht unter den Verteidigern in dieser Saison, heute zu Gast, später zugeschaltet. Jetzt heißt es aber für euch erstmal, wollt ihr mitmachen? Natürlich wollt ihr und das könnt ihr. Und zwar jetzt unter folgenden Rubriken. Natürlich gibt's die große alte E-Mail unter eishockeyshow@magentasport.de. Seid ihr natürlich eingeladen, euren Input hier zur Sendung zu liefern. Wir haben uns wirklich vorgenommen, auch was sich so in den letzten Wochen ein bisschen aufgestaut hat, was von euch alles reinkam, heute gegen Ende der Sendung ein bisschen intensiver zu betreuen und mitzunehmen. Dazu gibt es natürlich unsere legendäre WhatsApp-Nummer. Jeder kennt sie, aber keiner weiß sie auswendig. Es ist die 0175-9405-143. Auch da könnt ihr natürlich Fragen, Anregungen, Fotos, was auch immer da reinhauen. Und natürlich jetzt hier live in YouTube in der Kommentarleiste seid ihr eingeladen, eure Fragen zu stellen. Oder einfach auch nur, wenn ihr irgendwas Persönliches für Rick habt, wir sind ja auch gern da, zum Beispiel natürlich in Sachen Technik.
Ja, auch da. Für alles sind wir da. Ja. Aber in erster Linie sind wir sportlich da und deswegen haben wir nicht nur diese Wege, sondern wir haben auch eine Umfrage heute gestartet. Und zwar geht es um unser großes Leitthema.
Ja.
Wer wird 10. Aber wir haben die Frage anders gestellt, wer wird 11. Also wer schafft es nicht in die Top 10?
Das ist eigentlich gut, immer auf das Negative erstmal gehen.
Nein, aber das ist ja nur einer, deswegen haben wir die Frage quasi so stellen müssen. Ja. Wer beendet die Saison auf Platz 11, wenn ihr da mitmachen wollt? Da unten einfach scannen, das kann ich. Handy raus, ja, hin an das Teil mit dem QR-Code und dann macht das alles alleine.
Da kommt sofort die Abstimmung.
Genau, dann kommen 5 Clubs raus, auf den Club drücken, wo ihr meint, der ist nicht in die erste Playoff-Runde oder liebevoll, wie der Basti sagt, Pre-Playoffs. Platz, es schafft.
Die legendären Pre-Playoffs, die sind sehr gern gehört übrigens immer wieder.
Wie 6-Punkte-Spiel.
Bei der deutschen Eishockey-Liga.
Wie 6-Punkte-Spiel, ja, das ist was, das ist über viele dabei. Jahre drin, das kriegt man nicht raus.
Wir lösen diese Umfrage übrigens auch noch auf heute im Laufe der Sendung. Was hältst du davon?
Wann machen wir das, Mikey?
Ich würde sagen kurz vor Ende, oder? Wenn wir
wenn wir im Thema sind
oder am Ende des Themas.
Oder können wir zwischendrin, ist das technisch möglich, weiß nur du sowas, können wir zwischendrin mal so einen Stand abholen, wenn wir vielleicht mal den ersten Part haben?
Ich kann's mal versuchen oder wir müssen die KI fragen, ja.
Okay. KI habe ich heute schon benutzt für unseren Gesprächspartner nachher,
ja.
Daniel Wirth, der uns zugeschaltet ist von den Löwen Frankfurt.
Weil dir persönlich nichts eingefallen ist,
nein, oder was? Aber weil wir gesagt haben, wir machen jetzt auch immer von unserem besten Mitarbeiter,
ja,
vom ChatGPT eine Frage dazu.
Ja.
Ist eine dabei.
Da ist eine dabei. Perfekt. Also das haben wir heute vor. Ihr könnt jetzt mitmachen, seid angehalten. Ansonsten haut rein, was ihr einfach wissen wollt. Aber unser Hauptthema geht heute einfach um Platz Nummer 10. Und dann steigen wir auch direkt ein bisschen ein, würde ich gleich sagen, oder?
Gerne, gerne.
Also wir klären erstmal auf. Es sind dabei in dieser Verlosung, und es ist echt nicht viel, zwischen Platz 7 und Platz 11. Es sind 3 Punkte mit dabei. Die Löwen Frankfurt, die Straubing Tigers, die Grizzlies aus Wolfsburg, die Wild Wings aus Schwenningen und die Ice Tigers aus Nürnberg in dieser Verlosung
mit dabei. Also wir haben Köln rauslassen, war auch eine Frage. Nehmen wir Köln noch dazu? Aber jetzt muss man ganz ehrlich sagen, es sind noch 7 Spiele für Köln zu spielen. Sie sind momentan vom Platz 11 12 Punkte weg. Und auch wenn man, da kommen wir ganz am Schluss dazu, wenn man sich das Restprogramm anschaut, das Spielprogramm anschaut, die spielen so oft gegeneinander noch, dass das die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand komplett durchgereicht wird und wirklich an 5 Clubs vorbeigeht, G0 ist. Und dementsprechend haben wir uns auch entschieden, das nur mit diesen fünf Clubs zu machen, weil es auch realistisch ist.
Ganz genau. Mit was, mit wem willst du einsteigen gleich?
Also ich glaube, ich möchte
erst... Wir lassen Frankfurt erstmal raus, würde ich sagen, ja, oder? Weil die behandeln wir dahin, dann finden wir einen schönen Übergang in dieser Sendung zu unserem Interviewgast heute, zu Daniel Wirth. Das ist natürlich perfekt, deswegen... Bist du alphabetisch, bist du nachher?
Nein, ich möchte vorab einmal wissen, was wir uns auch immer anschauen. Wie viele Punkte hat man im letzten Jahr, Mikey, machen müssen, um auf den 10. Platz zu kommen? Oder leichter, wie viele Punkte hat der 10. gehabt letzte Saison und die Saison davor? Nicht googeln. Ungefähr.
Ja, weißt du das auswendig? Ich weiß es, dass es einmal sehr wenig waren und das war, glaube ich, 18, 19 brauchte man 64 Punkte. Ja, das müsste damals Fishtown gewesen sein.
Letztes Jahr?
Mit 64, ich glaube, es waren um die 70 oder 72.
70 letztes Jahr? Ja. Saison davor 79.
Ich hätte auch 70 gesagt, ja.
Ich muss schnell raus. Ihr 70. müsst diskutieren, weil mein Mikro ist anscheinend kaputt.
Kein Problem, wir machen weiter. Also, das ist vielleicht das Erste, was wir uns anschauen wollen. Letztes Jahr 70 Punkte hat für den 10. Platz genügt. Die Saison davor 79. Momentan stehen die Teams bei der 10. und 11. bei 60 Punkte. Das heißt, wir werden tendenziell, mit dem, dass noch 7 bis 8 Spiele gespielt werden, tendenziell drüber gehen, aber an diese Marke auch rankommen, würde ich jetzt sagen.
Glaubst du, das heißt, also wenn wir danach gehen, Frankfurt, Schwenningen machen jeweils noch 10 Punkte, weil das sind die beiden mit 60 Punkten.
Das ist an der Marke dran. Dieses Jahr, glaube ich, sind es mehr. Dementsprechend genügen wirklich weniger Punkte. Dieser Kampf wird sehr eng sein und werden uns auch anschauen, wie das am Schluss rausgeht. Vielleicht fangen wir mit dem, was fangen wir an? Mit dem 7.
Ich würde sagen, von oben nach unten, oder? Machen wir ganz klassisch.
Dann fangen wir mal ganz kurz mit dem 7. an. Als Erstes habe ich mir aufgeschrieben, grundsätzlich die Formkurve. Mhm. Ja. Bei Nürnberg ist es so, ich glaube, die sind sehr gut auch aus der Pause gekommen. 2 Siege in Folge gegen direkte Konkurrenten. Ja. Zuerst Wolfsburg, dann Schwenningen geschlagen. Ich glaube, das ist extrem wichtig gewesen. Und auch wenn man sich insgesamt diese Formkurve der letzten 10 Spiele anschaut, hat Nürnberg momentan einen kleinen Vorteil. Die haben die meisten Punkte in den letzten 10 Spielen gemacht, mit 18. Das heißt, die haben sich jetzt schon in einer Position gespielt, wo ich sagen würde, die haben es selbst in der Hand. Und es kommt hinzu, sie haben auch noch 8 Spiele zu spielen, weil es gibt einen in dem ganzen großen Verbund, die ein Spiel weniger haben, das ist Wolfsburg. Die haben nämlich nur 7 Spiele noch zu spielen. Wir waren gerade bei Nürnberg.
Ja, ich habe es schon mitbekommen. Nürnberg ist auch ziemlich gut rausgekommen und haben echt ein wichtiges Wochenende hinter sich mit den 6 Punkten. Habe ich nicht alles zugehört oder was?
Das haben wir gerade gesagt letztendlich. Das ist so ein bisschen gegenläufig für mich, wenn man drauf schaut, zum Beispiel auf den 8. Platz schaut, für Straubing. Straubing, wenn man sich anschaut, aus den letzten 10 Spielen die wenigsten von diesem Pulk, nämlich nur 9 Punkte. Nur 9 Punkte. Aus den letzten 7 Spielen nur 4 Punkte. Wenn man sich es noch genauer anschaut, aus den letzten 9 Spielen 7 Niederlagen. Und dann kommen wir letztendlich auch dazu, warum die neuen Trainer da stehen haben. Weil
ganz
man in Straubing einfach gehandelt hat.
Craig Woodcroft ist der neue Coach der Straubing Tigers, jetzt mit einem Sieg und einer Niederlage gestartet. In eine Ära, die sicher nicht so leicht zu beerben ist, weil Tom Pokl war 7,5 Jahre in Straubing. Wahnsinnserfolge. Erfolge, weil wir müssen auch festhalten, Tom Pokl hat damals die Mannschaft von Bill Stewart übernommen auf dem letzten Tabellenplatz. Das war im Oktober oder Dezember 2017, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Letzter Platz, mittlerweile Halbfinale, 2-mal Champions Hockey League, Platz 3 in der deutschen Eishockey-Liga. Was da alles dabei war mittlerweile für Straubing, das ist schon enorm. Das ist schwer zu toppen, da wieder ranzukommen. Ich glaube auch, dass es ein schwerer Übergang wird, ohne Craig Woodcroft da was abzusprechen. Aber ich glaube, da kommen wir nachher bei Frankfurt vielleicht auch noch dazu. Wenn du so eine lange Ära von einem hast, damals bei Pavel war es ähnlich in Wolfsburg, dann ist es schwer, wieder sowas zu starten. Das können vielleicht auch ein paar Stolpersteine mal drin sein. Da bin ich echt gespannt, wie das in Straubing ist. Hast du vielleicht auch das Gefühl, dass in Straubing auch die Ansprüche natürlich brutal gewachsen sind mit diesen Erfolgen zuletzt?
Also lass mich einen Schritt zurückgehen. Oder ich gehe erst auf deine Frage
ein. Kannst du machen, wie du willst.
Das ist ein Punkt, den ich nämlich am Schluss habe, so Umfeld und Erwartungen. Wenn du letztes Jahr natürlich Dritter warst, wenn du Champions Hockey League spielst, wenn du dann auch noch einen Spengler Cup spielst, dann spielst du ja international quasi erste Geige erstmal. Dafür war für mich im Endeffekt der Kader zu dünn und er hat einfach auch nicht funktioniert, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle. Ich glaube, dass Zach McIntyre nicht dieser Rückhalt ist, den man in so einer Saison bräuchte aus Import-Torhüter.
Oder Zane, wie wir ihn nennen, ja, als Freunde.
Da kannst du ja so ihn nennen. Nenn ihn nur McIntyre. Ich glaube einfach, dass das nicht der Rückhalt war und dass für Bugel das noch... Ich glaube, dass er einen sehr guten Job macht.
Ja.
Ich glaube auch, dass er die Nummer 1 bleibt jetzt bis zum Ende der Saison, meine Empfindung. Aber ich glaube, wenn du so eine lange Saison hast, da bräuchtest du schon noch, wenn du ganz oben mitspielen möchtest, da bräuchtest du einen anderen Torhüter, anderes Kaliber als Import-Torhüter. Ich glaube, dass das mit ein Grund war, warum die Saison dieses Jahr schwächer verläuft als letztes Jahr. Hinzu kommen die vielen Spiele, die ich schon angesprochen habe. Und jetzt komme ich auf deine Frage. Ja, ich glaube, das kommt immer auf den Charakter des Trainers drauf an. Also es gibt Trainer, die nehmen unheimlich viel Raum ein. Die nehmen unheimlich viel Raum ein, auch in der Organisation. Heißt im Managementbereich, wie alles abzulaufen hat und so weiter. Und danach fällt zum Teil eine ganze Organisation in ein Loch rein. Weil wenn dieses große Ego weg ist, dann ist da nichts mehr. Also dann sagt keiner mehr, wann die Busabfahrt ist, bis sonst was. Das, wo eigentlich andere Jobs werden. Das, glaube ich, ist Tom Pokel nicht der Typ. Sondern ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, dass der eine Ära geformt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen überrascht, dass dieser Schritt gekommen ist. Also statistisch nachzuvollziehen, aber dann auf der anderen Seite, nachdem wir die letzten 7 Jahre gelaufen sind, ist das schon eine Frage, wo ich mir stelle, hat dieses Ende kommen müssen?
Es hätte sich ja andere, also wenn man einen Trainer entlassen hätte wollen, auch schon früher in Straubing, der Saisonstart war alles andere als optimal. Also genau, das wäre ein Zeitpunkt gewesen, wo man sagt, ey, komm, wir machen's. Ich finde jetzt den Zeitpunkt relativ seltsam, weil nach dem Spengler Cup, wo man auch noch im Finale stand, Straubing hervorragend gespielt hat danach, was klar war, dass du da irgendwann so einen kleinen Slump bekommst, weil das einfach vom Geist, vom Körper... Ist das klar, dass diese Mannschaft irgendwann so ein kleines Tief bekommt? Deswegen finde ich auch jetzt den Zeitpunkt relativ seltsam eigentlich.
Finde ich auch. Auf der anderen Seite, du weißt nicht, was vielleicht auch, sagen wir mal so, wenn Tom Pokel sich gesagt hat, du, jetzt war ich lang genug da, ich weiß, dieses Jahr war schwierig, hat das selber erkannt und hat sich eine neue Herausforderung gesucht, vielleicht fürs nächste Jahr, wissen wir nicht. Ich möchte es auch nicht sagen, dass es so ist, ja, aber dann wäre es vom Management her vielleicht eine clevere Entscheidung gewesen, zu sagen, komm, wir retten dieses Jahr noch, was zu retten ist. Und wir schauen uns auch einen Trainer an, der vielleicht die nächsten Jahre dann wieder weiter
arbeitet. Also wenn man wird. Zum Beispiel gesagt hätte, nach dieser genau. Saison endet diese
Könnte Ehe. Auch von beiden Seiten
sein. Ja, das kann natürlich sein, aber genau. Reine Spekulation im Moment.
Ist reine Spekulation, Fall, ja. Ja, ich sag nur, wir versuchen das ja zu erklären. Auf der anderen Seite zeigt es wiederum das, und jetzt komme ich noch mehr auf deine Frage zurück, diese Erwartungshaltung, die ist schon da. Weil wenn du dir auch Dunham anschaust, was er sagt danach, wenn er ihn entlassen hat, er spricht davon, dass er sportlich nicht mehr zufrieden war. Und das zeigt, dass für Management eine Erwartungshaltung da ist, das nicht immer Top 4 bedeuten muss, aber dass da unten letztendlich um Platz 10 zu kämpfen, dass das zu wenig ist.
Dass man schon sich hier einen Playoff-Spot haben will, auf jeden Fall, in ja. Straubing.
Und jetzt kommen wir dann, jetzt machen wir es doch, jetzt sind wir von Nürnberg nach Straubing gesprungen, aber jetzt bleiben wir bei Straubing, schauen wir uns ja. das Restprogramm vielleicht ganz kurz an. Ist interessant, spielen auswärts Iserlohn, dann Schwenningen, direkter Gegner, auswärts Mannheim, dann Schwenningen, direkter Gegner, dann in Ingolstadt, dann Bremerhaven, dann auswärts in Wolfsburg, letztes Spiel München. Also das heißt, haben dreimal die Möglichkeit, gegen einen direkten Gegner eigentlich alles klar zu machen.
Wie ist denn deine Einschätzung so vom Straubinger Team, dass du sagst, das ist für mich schon ein Team, das eines von diesen 4 aus 5 sein wird?
Also wenn ich mir das jetzt alles so anschaue, dann würde ich sagen, das ist definitiv mit dabei, Straubing. Ich schaue mir den Kader an. Wer ist jetzt momentan heiß bei Straubing? Das ist Marcel Brandt. In den letzten 8 Spielen 8 Punkte. Samanski, hervorragende Saison. 9 Spiele, 8 Punkte. Schaue ich aber genauer hin, was man normalerweise auch braucht. Connolly, Lia und St. Dennis. Gemeinsam wie viele Tore in den letzten 9 Spielen? 2. So, jetzt ist es aber Qualität eigentlich, wo du weißt, in den letzten 9 Spielen, die werden nochmal kommen, die werden nochmal ein paar Tore schießen. Deswegen glaube ich, ist Straubing insgesamt auch mit dem Restprogramm fix in den Top 10.
Erste Playoff-Runde. Ich wollte gerade von
Playoffs sagen. Wollen wir zurückgehen zu Nürnberg, weil die waren
eigentlich. Ja, gehen wir nochmal, lass uns nochmal auf Nürnberg, ja.
Also, ich glaube, bei Nürnberg ist es ein bisschen anders, wenn ich jetzt auch über den Kader erstmal reinkomme. Du hast natürlich mit Barrett, mit McKinnon, diese Spieler, die wirklich die ganze Saison über wirklich da abliefern. Meier, ja. Weiterhin die Spieler mit dabei, die auch jetzt abliefern. Der Einzige, der ein bisschen zurückfallend ist, ist Hattrick, der hat in den letzten 9 Spielen, glaube ich, bloß 2 Assists gemacht, aber er spielt trotzdem gut.
Kannst du auch nicht immer nur an Punkten, als Verteidiger nicht immer an Punkten.
Genau. Aber ich sage nur so, von denen, die haben die Mannschaft schon tragen lang.
Leon Hungerecker läuft echt heiß gerade im Tor.
Ja. Also die haben, genau, da waren wir doch gar nicht bei den Torhütern. Also die haben die getragen. Ich glaube auch Hungerecker wird die Nummer 1 sein, bis zum Ende viel spielen, so wie er die letzten Spiele gespielt hat. Dementsprechend glaube ich, dass Nürnberg auch mit diesem Trainer, mit diesem Mitch O'Keefe, wo man am Anfang ja gesagt hat, den kennt keiner so, der hat in Innsbruck in der Mannschaft über Jahre hinweg kleines Budget gehabt, aber immer einen guten Job gemacht. Genau das Gleiche macht er ja auch. Unauffällig.
Hat ja auch einen ganz interessanten Weg. Der war da Torhüter, Trainer, Skills Coach, Assistant Coach, Head Coach. Und auch dieser Weg, um das vielleicht noch zu vergleichen, auch der hat Innsbruck in die Champions Hockey League geführt. In Innsbruck, kleiner Eishockey-Standort, zwar mit großer Tradition, aber nie so sportlich erfolgreich. Jetzt ist Mitch O'Keefe wieder weg und die sind Letzter.
Eben, das sage ich. Das ist, glaube ich, schon irgendwas auch mit diesen Neuzugängen, die ich vorher beschrieben habe. Ich glaube, das ist was, das, wo diese Mannschaft weiterhin die Stabilität geben wird. Jetzt schauen wir uns aber das Programm an, was die spielen. Die haben München, Köln, Ingolstadt, Düsseldorf, Augsburg, Düsseldorf, Bremerhaven und nur am letzten Spieltag Frankfurt. Also die haben nur einen direkten Gegner. Und jetzt frage ich dich, spielst du lieber gegen Köln, Ingolstadt, München, bei denen es eigentlich um nichts mehr geht, weil es eh klar ist, dass sie da oben drin sind? Oder spielst du lieber gegen Düsseldorf, Augsburg und Düsseldorf, weil du sagst, die musst du eigentlich schlagen, bei denen geht es aber um Abstieg.
Ja, ich sag dir, am liebsten wäre es Nürnberg wahrscheinlich, wie es vergangene Wochenende, dass du gegen die direkte Konkurrenz spielst. Weil das sind diese Spiele, wo du auch weißt, wenn wir die schlagen, da machen wir Punkte gut. Und die hast du jetzt nicht mehr, außer Frankfurt am letzten Spieltag. Richtig. Eigentlich. Das ist gar nicht so einfach. Was ich glaube, oder was meine persönliche Meinung zur Mannschaft in Nürnberg ist, das ist für mich so gefühlt, das kannst du gar nicht so belegen, aber wenn du die Mannschaft siehst, wenn du da einen Torjubel siehst, wenn du so ein bisschen eine Mannschaft ab und zu siehst und fühlst, das ist für mich mit die emotionalste Mannschaft in diesem Jahr. Verstehst du das?
Ich weiß, was du meinst. Da passt ja auch das mit Usti dazu, wie er da
durchdreht
am Schluss kurz davor.
Das ist alles hoch emotional dort und ich glaube, dass die da so einen Adrenalinschub an sich in dieser Mannschaft haben, um, glaube ich, da noch genügend Punkte zu sammeln, um auch unter die Top 10 zu kommen. Und ich glaube fast, obwohl man das sagt, ja, vielleicht sind es diese Endspiele gegen direkte Gegner, ich glaube gar nicht, dass die das brauchen, weil die das emotional auf eine andere Ebene bringen können, um auch gegen die anderen Mannschaften da zu punkten, entscheidend.
Ich lege mich aus dem Fenster und sage, gegen Frankfurt am letzten Spieltag geht es darum, wer da einzieht.
Meinst du echt? Echtes Endspiel? Das ist natürlich cool.
Sage ich jetzt sowas.
Ja, es kommt gut. Ja, es passt natürlich auch.
Wir passen die
Spannung auf.
Spielplan auch perfekt.
Hauptrundenende. Dann lass es auf den 9. gehen. Wolfsburg.
Ja.
Einzige Mannschaft, die ein Spiel weniger hat. Nur noch 7. Für mich eigentlich, um ehrlich zu sein, vor der Pause, wir haben auch drüber gesprochen, ein Kandidat, wo ich sage, die sind im freien Fall, dass die das nochmal aufhalten, hätte ich nicht gedacht. Auch nach dem ersten Spiel, nach der Pause. Aber dann ziehen die am Sonntag noch ein 6-5 nach Penalty, nachdem sie 5-2 hinten waren.
0-3 und 5-2 hinten nach dem zweiten Drittel gegen Fishtown. Wo du normal, die sind gerade auch irgendwie anders unterwegs, gegen eine Mannschaft, in der du normal nicht so viele Tore eigentlich erzielst, dann hinten raus. Also das ist schon sehr seltsam. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das so ein Spiel, so eine Szene, Situation, vielleicht auch der Penalty-Shootout war, Schinko trifft unter anderem auch, dass das so ein Moment vielleicht in der Saison für Wolfsburg ist, der das nochmal komplett umreißen kann. Das kann sein, muss nicht sein, aber das wäre der perfekte Zeitpunkt dafür.
Absolut, das wäre der perfekte Zeitpunkt. Auch da ist es so, für mich, was ist das Problem über lange Zeit bei Wolfsburg gewesen, auch wenn man sich das angeschaut hat, also die waren zum Teil defensiv nicht gut, die waren weit weg, aber denen hat das Selbstvertrauen gefehlt, wenn man genau hinschaut, weil die Offensive lahmt. Das muss man ganz ehrlich sagen, auch da ein Fakt, Veroni, White, Machacek und Mili gemeinsam in 9 Spielen 2 Treffer. Also die Qualität von diesen 4 Spielern ist offensiv herausragend und das siehst du eigentlich schon sinnbildlich, was dir da fehlt momentan, und das sind die Treffer eigentlich auf Wolfsburger Seite.
was bei denen jetzt dazu kommt, dass im Schlussendspurt natürlich Archibald jetzt für den Rest der Saison ausfällt, das tut denen weh, weil das natürlich auch so eine ist, der mal andere Sachen macht, der gut einpackt, auch der auch hart spielen kann. Genau, ich glaube, das ist genau das, was du brauchst. Faser fällt, glaube ich, auch noch eine Weile aus. Da hat man jetzt auch wieder in einer sehr schnellen Aktion nochmal nachverpflichtet. Charlie Flieg auf, weil er einfach gut vernetzt ist. Und da ist halt, da hat sich für dich da nicht auch die Frage gestellt bei Wolfsburg, wackelt da vielleicht auch der Trainer zwischendurch bei den Ansprüchen, die man in Wolfsburg natürlich über die Jahre jetzt immer hatte?
Also für mich sind es zwei Themen letztendlich. Torhüter und zuvor in der Pause. Ich hätte nicht gedacht, dass Pokel fällt. Ich hätte nicht gedacht, dass Schäden fällt. Ich habe mir gedacht gehabt, möglicherweise passiert was in Wolfsburg, um ganz ehrlich zu sein, weil diese Mannschaft hat ganz klar einen anderen Anspruch. Auch die Jahre zuvor mit Mike Stewart Dritter, Fünfter und Vierter gewesen. Wenn du vom Vierten jetzt da zu dem Zeitpunkt waren sie, glaube ich, sogar Elfter, da erstmal rausfällst unter den Top 10, das ist natürlich nicht, was man sich vorgestellt hat. Und wenn man genau draufsteht...
Was man noch nicht gewohnt ist in Wolfsburg
tatsächlich. Nee, genau. Und es ist natürlich schon auch so, das haben wir vor der Saison schon gesagt, es ist Unruhe meiner Ansicht nach auch vom VW-Konzern ein bisschen reingekommen. Die Zukunft hat schon ein kleines Fragezeichen. Also da sind finanzielle Themen, die beim VW-Konzern einfach da liegen. Und das kann man nicht einfach so wegbügeln, dass man sagt, das würde jetzt Fußball oder die ganzen Sportarten, Eishockey nicht betreffen. Also das kann schon sein, dass das auch reinspielt. Aber das können wir nicht beeinflussen. Insofern ja, auf der anderen Seite hat Stewart da über Jahre hinweg Erfolg gebracht. Deswegen hat man wahrscheinlich festgehalten. Was für mich große Frage ist...
Charlie ist auch einer, der, das ist so ein bisschen... Wie Lothar Siegel, gute alte Augsburger Schule, da entlässt man ungern Trainer während der Saison auch.
Das stimmt. Was für mich eine Frage ist, wer wird oder wer bleibt die Nummer 1 im Tor bei Wolfsburg? Das ist für mich eine große Frage, weil wenn man einfach mal auf die Statistik schaut, Weizmann, bessere Statistik wie Strahlmeier, ist für mich aber gar nicht so wichtig, sondern eigentlich mehr, wenn man sich mal anschaut, die Spiele. Weizmann hat 11 Siege, 9 Niederlagen. Strahlmeier 10 Siege, 15 Niederlagen. Jetzt spielt Strahlmeier wieder mehr, zuvor Weizmann mehr. Also da bin ich gespannt, wie man sich entscheidet, weil du brauchst jetzt auch einen Torhüter, der wirklich, meiner Ansicht nach musst du jetzt einen Torhüter finden, der drin bleibt und dem du das Vertrauen
gibst. Ist es für dich immer so im Endspurt, dass du sagst, auch wenn die entscheidenden Spiele anstehen, schon vor den Playoffs, da muss dein Einser-Torhüter stechen oder da muss es einer sein?
Du brauchst einen eigentlich, der heiß läuft. Das ist ja das Gleiche wie in den Playoffs. Da kann man ja lang drüber reden, ob du hin und her wechselst oder nicht. Das ist natürlich viel leichter, wenn ich auf der Position 5 bin und sag so, okay, ich sag das jetzt nur als Beispiel. Erster kann ich nicht mehr werden, aus den Playoffs falle ich nicht mehr raus, jetzt kann ich denen alle nur ein bisschen Spiele geben, damit sie sich ausruhen. Das ist dann nicht der Fall. Und deswegen bin ich da gespannt, ob da einer wirklich heiß läuft und für wen sich auch Stewart das Nummer 1 entscheidet.
Hannibal Weizmann hat die besseren Werte im Moment in dieser Saison. Aber das ist auch so ein Thema natürlich überhaupt in diesem Kampf um Platz 10. Wir haben uns auch ein bisschen auf die Torhüter im Vorfeld geschaut. Da sind nur zwei Torhüter dabei, die man so im Gesamt beim Gegentorschnitt oder bei der Save Percentage am besten, die über 15 Spiele haben, die da in den Top 10 mit dabei sind. Das ist zum einen Hannibal Weizmann und auf der anderen Seite bei Frankfurt, zu denen kommen aber später noch Cody Brenner.
Der aber auch nicht die Nummer 1 ist.
Der auch nicht
die klare. Ja. Sondern der auch jetzt vom Kreis verdrängt wurde, davor Olkino Ora reingewechselt ist. Also, das ist jetzt in Frankfurt der Fall. Also, deswegen, ich finde das sehr interessant. Restprogramm für mich ein toughes Restprogramm, weil nur noch 7 Spiele. Das ist ein kleiner Nachteil. Die haben Mannheim, Ingolstadt, dann haben sie Schwenningen, direkter Gegner, auswärts. Köln in Berlin, Straubing zu Hause und Düsseldorf auswärts. Interessant ist bei Wolfsburg, die haben deutlich mehr Punkte dieses Jahr geholt zu Hause als auswärts, haben aber bloß noch 3 Heimspiele. Also das sind alles Faktoren, die Wolfsburg schon herausfordern sollten, eine bessere Leistung zu bringen und die Offensive ein bisschen hochzuschrauben.
Bei Wolfsburg bin ich halt persönlich gespannt, kommt man mit dieser Situation zurecht, die Mannschaft, die das Umfeld halt nicht kennt aus den letzten Jahren. Weißt du?
Ja, das ist ein guter Faktor.
Das war die einzige Saison, an der sie die Playoffs verpasst haben, war das Jahr 1 nach Pavel Groß. 18, 19 muss das gewesen sein.
Das sind auch keine Spieler, muss man sagen, die das gewohnt sind, sondern das sind Spieler, die eingekauft wurden, auch von der Offensive, die ich vorgetragen habe, die eigentlich weiter oben spielen, die eigentlich mehr den Flow gewohnt sind, die Erfolg gewohnt sind. Das ist ein guter Fakt.
Ja.
Da ist Schwenningen, kommen wir zum nächsten.
Ein fließender Übergang.
Vielleicht mehr gewohnt, wirklich drum zu kämpfen, um reinzukommen, auch wenn sie letztes Jahr Sechster waren.
Ja, aber die hatten auch im letzten Jahr So ein Slump nochmal im Januar, Februar, glaube ich, hatten einen brutalen Endspurt. Den brauchen die aber definitiv jetzt da 5 Niederlagen in Folge.
Genau, 5 Niederlagen in Folge. In den letzten 10 Spielen nur 13 Punkte. Auch da ist es so, wenn man auf den Kader schaut, ja, da sind ein paar heiß. Senesin, 8 Tore in den letzten 9 Spielen. Karacun, 5 Tore in den letzten 9 Spielen. Aber zum Beispiel die Spinks in den letzten 9 Spielen, jeder nur einen Treffer. Auch da ist es so, da fehlt mir ein bisschen gerade jetzt so die mannschaftliche Geschlossenheit und diese Power, dass die über zwei Reihen, über eine größere Breite konstant offensiv abliegen werden. Das haben fast alle Mannschaften gleich da unten drin.
Mhm. Ist es für dich, weil du bringst jetzt auch mal an, so wir schauen mal auf die letzten 10 Spiele oder so, ist es für dich nicht dieser Break, der jetzt nochmal war, der International Break, da nochmal so ein Restart? Oder ziehst du diese Spiele vorher eigentlich mit? Also, weil, weißt du, die haben 5 Tage frei, da bist du aus der Ausrüstung, ja. Da beginnst du ja eigentlich mit dem Training wieder mit einer neuen Saison oft.
Das ist richtig. Und es ist auch so, das ist in Nordamerika der Fall. In Nordamerika ist ja jetzt gerade Pause. Also nicht für die Spieler, die den Four Nations Cup spielen, aber da kommen wir später dazu. Aber normalerweise ist es jetzt in der NHL eine Woche Pause. Und seit jeher ist das Schlagwort drüben, die besten Mannschaften kommen verstärkt zurück nach dieser Pause und machen einen brutalen Step. Und auch in Deutschland, wenn man sich das anschaut, ist das einfach so. Mannschaften werden besser, dieses ganze Puzzle fügt sich mehr, die können einen drauflegen. Das ist faktisch so. Aber trotzdem ist es auch so, dass du da von den besten Mannschaften redest. Ja? Und von diesen Mannschaften, die dieses Jahr nicht zu den Besten gehören, sondern die unteres Mittelfeld sind, da ziehst du schon die Spiele von vorher mit, weil manche Sachen nicht gut gelaufen sind. Du beschäftigst dich damit, gehst aufs Eis. Und wenn du nicht so wie Nürnberg rauskommst mit 2 Siegen in Folge, ja, sondern so wie Schwenningen und hast dann 5 Niederlagen in Folge, dann ziehst du das schon mit.
Meinst du, so ein kleiner Widerhaken, an den du immer wieder reinbeißt dann?
Glaube ich schon. Also der große Vorteil für Schwenningen ist das Restprogramm. Also ohne da jetzt tiefer einzugehen, die haben es für mich selbst in der Hand, die nächsten 5 Spiele entscheiden. Das ist wirklich beeindruckend, wie die nächsten 5 Spiele bei denen sind. Die spielen erst Köln, die sind gar nicht so weit weg. Dann spielen sie in Straubing, zu Hause gegen Wolfsburg, in Straubing und dann Frankfurt zu Hause. Also da kann alles klar sein, in beide Richtungen theoretisch.
Ja, aber da hast du eben komplett ein Endspiel nach dem anderen eigentlich
gegen die direkte Konkurrenz. Und deswegen, wenn du mich jetzt fragst, und das hast du gerade gemacht vorher, das haben die vorher auch gehabt, diesen Slump, oder letztes Jahr gehabt mit diesen 5 Niederlagen in Folge. Ich sage, das kommt zum unglücklichsten Zeitpunkt. Weil jetzt sind die wichtigsten Spiele. Die haben es selbst in der Hand. Also wirklich, für mich von diesen 5 Mannschaften, die Mannschaft, die es am meisten selbst in der Hand hat, eben wegen diesen 5 Spielen.
Der du es aber auch zutraust?
Eigentlich schon. Ich finde, die sind dieses Jahr nicht so heimstark. Das ist wo sie letztes Jahr auszeichnet hat. Die sind nicht so konstant wie letztes Jahr. Aber grundsätzlich jetzt auch durch das, wie das Restprogramm ist, glaube ich, dass sich die da reinbeißen können. Glaube ich schon. Ich glaube auch, dass Eriksen eigentlich besser ist, noch besser halten kann, noch heiß laufen kann. Für mich eigentlich schon eine Mannschaft, wenn die Spinks auch wieder laufen, die mit diesem Restprogramm in die Top 10.
Aber es ist schon irgendwie erstaunlich auch, weil es ja immer heißt, ja, so ein Torhüter macht ja 80% deiner Mannschaft, dass du schon siehst, wenn so ein Joakim Eriksson, der in den letzten Jahren immer zu den besten Torhütern der Liga gezählt hat, dass halt auch der da nicht im Top 10-Bereich unterwegs ist und schon struggelt deine Mannschaft.
Ja, ist richtig.
Das eine ergibt natürlich auch das andere. Du kannst als Torhüter natürlich auch nicht brillieren, wenn du 50 Schüsse pro Spiel aufs Tor
bekommst. Bin ich bei dir?
So Sachen. Es ist ja ein Zusammenspiel. Aber der Torhüter ist halt eine andere Position, eine eigenständige Position
noch. Bin ich bei dir? Und das ist vielleicht ein guter Übergang zu Frankfurt, um sich dem großen Thema Frankfurt zu widmen. Ich glaube, bei Frankfurt, ich habe den Kader besser gesehen. Ich glaube, dass ein ganz großes Thema ist, dass man da momentan auf dem 11. Platz steht und mit 60 Punkten ist erstmal, dass Oike Nuora am Anfang der Saison verletzt war. Ich glaube, es hat ihm selber sehr viel Selbstvertrauen gekostet und der Mannschaft am Anfang auch eine gewisse Sicherheit genommen, weil es war ein großer Name. Ob er dann wirklich so gut gehalten hätte oder nicht, das gleich jetzt mal hingestellt. Aber er war faktisch am Anfang der Saison nicht da. Und dann ist er zurückgekommen und er ist nie wirklich konstant in Form gekommen. Ja, der hat ein paar Highlight-Spiele gehabt.
Gegen Mannheim vor allem.
Vor allem gegen Mannheim, ist richtig. Aber insgesamt konstant war er nie. Und das ist aber weitergegangen, das Spiel, weil Brenner sich eigentlich in eine gute Position gespielt hat,
ja,
meiner Ansicht nach. Der hat jetzt auch, wenn man sich nur seine Statistik anschaut, 4 Siege in Folge. Wer spielt aber nach der Pause? 2x Greis. So, das sind so kleine Faktoren, wo meiner Ansicht nach bei Frankfurt auf der Torhüterposition viel los ist und es auch dazu führt, dass Frankfurt in den letzten 5 Spielen zwar 4 Siege holt, aber in 10 Spielen über eine Konstante ist mit 14 Punkten.
Aber das finde ich, diese Torhüterposition ist ja praktisch symbolisch eigentlich für den Kader und für die Saison in Frankfurt, weil dieser Kader ja gefühlt die ganze Saison nicht fertig geworden ist. Der Kader wurde
mit ständig, vielen Verletzten auch.
Ja, verletzte, Kranke.
Bock war lang draußen.
Genau, dann hat der Verteidiger nicht funktioniert, den man dann gar nicht mehr spielen lassen hat.
Abgeben.
Genau, hat den abgegeben, hat dann einen neuen Verteidiger geholt. Dann kam Chris Wilkie während der Saison noch dazu. Genau, dann hat man den Eric Brown noch dazu geholt. Also der Kader war ja irgendwie immer in Bewegung.
Hat es denn, frage ich dich, Heinrich, auch den Job gekostet, weil da zu viel Bewegung drin war?
Vielleicht tatsächlich. Also ich weiß es nicht, ob es tatsächlich so war, aber ich glaube schon, dass man sich in Frankfurt von Beginn an eine andere eine Kontinuität anders erwartet hätte, die halt nicht gegeben war. Und da sind natürlich ein paar, Kirichenko hieß der Verteidiger übrigens, glaube ich.
Ja,
Kirichenko,
ja.
Der überhaupt nicht eingeschlagen hat. Dann eben auch die Sache mit Olkinora ist natürlich, da kommt ein großer Name, der verpflichtet wird und wo es dann nicht passt. Und das ist die Personalie von Daniel Heinrici gewesen. Aber ich glaube, wir hören am besten noch mal rein, denn wir haben am Wochenende mit Stefan Krämer, dem Gesellschafter der Löwen Frankfurt, gesprochen, unter anderem auch zu diesem Thema.
Grundsätzlich mit Daniel hat nicht funktioniert. Letzten Endes, ich habe es ja vorletzte Woche auch kommuniziert dahingehend, dass wir uns einfach anders, die Zusammenarbeit anders vorgestellt haben und sowas passiert manchmal. Ne? Letzten Endes, wir hatten vor Daniel 6,5 Jahre mit Franz-David Fritzmeier auf der Position des Sportdirektors zusammengearbeitet, dafür mit Rich Czernomatz 5 Jahre lang. Also insofern würde ich schon sagen, dass wir sehr, sehr konstant auf der Position bisher waren und ich kann mich nur wiederholen, will auch keine dreckige Wäsche waschen, ganz im Gegenteil. Mit Daniel hat es nicht gepasst und deswegen habe ich die Entscheidung getroffen, dass wir uns trennen. Dass es mit Daniel nicht funktioniert hat, das fuchst mich schon auch, gebe ich ehrlich zu, weil wir haben viele Gespräche geführt, gute Gespräche, sehr intensive Gespräche geführt und ich habe es nicht kommen sehen, dass es an der Stelle nicht passt. Ich will mir gerne auch einfach Zeit lassen. Bei dem Suchen und dem Finden eines neuen Sportdirektors, ja, natürlich, nachdem wir uns von Daniel getrennt haben und es auch publiziert haben, kamen wahnsinnig viele Bewerbungen rein. Viele übliche Verdächtige, aber auch waren sehr, sehr interessante Personen dabei, wo ich mich auch gewundert habe, dass die sich tatsächlich auch für die Position des Sportdirektors bei den Löwen Frankfurt interessieren. Will die Löwen nicht kleiner machen, als wir sind, aber da sind schon ein paar Jungs dabei, die auch NHL-Charakter oder Kaliber sind.
Wusste nicht, dass du dich beworben hast dort. Echte Kaliber dabei sind. Aber das ist genau so ein Punkt jetzt von Stefan Krämer, der mir persönlich immer so ein bisschen mitspielt, was ich vorhin auch gesagt habe, weißt du, dieser Bruch nach so einer langen Ära, dass da nicht gleich der erste wieder passt, der erste Schuss. Und jetzt hat er auch gesagt, Czerno 5 Jahre, Franz Fritzmeier 6,5 Jahre und sowas. Das sind natürlich schon in Anführungszeichen dann auch eingefahrene Sachen, die passen. Auch Menschen. Also ich glaube, Daniel Heinrici hat man damals auch geholt, weil der so ein bisschen aus dem hessischen Raum kommt, Bad Nauheim. Ja. Der war früher so im auch mit Pat LeBeau, glaube ich, damals, als der bei den Lions noch war der relativ dick mit Pat LeBeau. Also der hat schon so ein bisschen Frankfurter DEL-Stallgeruch auch gehabt und alles. Und dann ist das natürlich einer, wo man sagt, hey, komm, der passt irgendwie vielleicht auch zu uns. Und dann stellt sich halt raus, dass es doch nicht so passt.
Ja, und ich glaube auch, auf der einen Seite ist es schon so, jetzt ist man das dritte Jahr in der Liga. Man hat es ja wirklich, gehen wir nochmal ein bisschen zurück, gehen wir zum Fritzmeier zurück. Das ist über Jahre geplant gewesen, dieser Aufstieg. Also das hat man wirklich gut gemacht, weil man viele junge Deutsche mit reingeholt hat, den Kader wirklich sukzessive besser gemacht hat, auch in der zweiten Liga mit guten Imports und so weiter. Der ist wirklich gut gebaut gewesen. Jetzt ist man das dritte Jahr in der DL. Im ersten Jahr waren wir mal auf Platz 10. Aber eigentlich hat man sich dieses Jahr mehr vorgestellt. Das muss man schon auch sagen. Also die Erwartung auch mit diesen Einkäufen, was man gehabt hat und dass Tom Rowe vor der Saison gesagt hat, Ziel Top 6, das hätte er vielleicht im Nachhinein nicht sagen sollen.
Aber du darfst auch nicht vergessen,
hat natürlich die Erwartungshaltung und die Latte hochgesetzt. bei Frankfurt, meinen Augen. Und dementsprechend ist es dann, glaube ich, auch so, dass wenn man als Gesellschafter hergeht und sagt so, der Trainer sagt Top 6, du kaufst ein für Top 6, wir geben Geld aus für Top 6, warum sind wir Elfter? Da stimmt was nicht, da müssen wir uns nochmal überdenken, ob die Position richtig ist. Ist vielleicht das Gesellschafter folgerichtig?
Ja. Ich kann dir aber auch sagen, weil ich auch ein paar Vorgespräche vor dem Thema Frankfurt auch geführt habe, dass es tatsächlich so Tom Rowe, der das einfach rausgehauen hat. Ich glaube, sonst im Umfeld von Frankfurt ist man schon relativ realistisch, was auch diese Saison anbelangt hat. Und dann ist man, glaube ich, nicht zwingend von Platz 6 ausgegangen, sondern hat schon gesagt, ja, Playoffs sollten es dann schon sein. Weil darf man auch nicht vergessen, Frankfurt ist auch eine Stadt, vielleicht vergleichbar sportlich auch mit München, ja, da sind die Ansprüche sportlich schon hoch.
Genau.
Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Und die Löwen waren lange genug da, irgendwie in der Versenkung verschwunden, auch mit dem Eishockey. Und dann sind die Löwen wieder da und dann ist Frankfurt halt auch eine Stadt mitten in Deutschland, wo man sagt, ey, aber bitte.
Aber Basti, das habe ich ja gerade gemeint. Und hinzu ist kommt diese Aussage vom Rowe, die das natürlich in der Außenwahrnehmung und vielleicht auch bei den Fans beflügelt hat und befeuert hat, diese Erwartungshaltung. Also insofern, klar, das ist keine Frage. Ich glaube auch, dass man sich nicht so zufrieden gibt mit dieser Saison, mit diesem Kader, wenn man Elfter werden würde.
Ja, das glaube ich auch. Wie siehst du die Löwen?
Also wenn man das Restprogramm nochmal anschaut, die haben im letzten Spieltag die Nürnberg Ice Tigers. Das ist der 52. Spieltag.
Die sind jetzt neben Nürnberg so von diesen fünf Teams mit das heißeste. Vier Siege aus den letzten fünf.
Absolut richtig. Haben aber auch verhältnismäßig gleich zu Beginn schwere Gegner. Berlin, dann in Bremerhaven, dann haben sie Düsseldorf, dann daheim Bremerhaven, dann direkter Gegner in Schwenningen, Ingolstadt, in Mannheim und dann letztes Spiel nochmal in Nürnberg.
Das sieht fast so mit nach dem schwersten Restprogramm aus. Mit.
Ja.
Jetzt gefühlt, oder?
Mit. 60 Punkte, Punkt gleich momentan mit Schwenningen. Ich glaube, das Tolle an dieser ganzen Konstellation ist schon, dass die alle auf 3 Punkte zusammen sind. Also es ist wirklich was...
Ja, spannend, da geht's ja nicht.
Nee, das ist genauso wie unten drin um Abstieg. Also ich meine, der Abstieg wird meiner Ansicht nach an den letzten 2 Spieltagen sich entscheiden, wer da wirklich unten drin ist. Weil die am Schluss, da kommen wir vielleicht nochmal drauf, gegeneinander spielen. Und hier ist es auch so. Also ich glaube nicht, dass ich ja Elfter... Oder der Rest so absetzt, dass wir schon vor dem letzten Wochenende wissen, was passiert.
Wir wissen aber auch, wie schnell das gehen kann. Wir haben es gesehen, Augsburg war mal 7 Punkte hinter, hat die jeder abgeschrieben, plötzlich sind die wieder da, sind punktgleich, haben jetzt die rote Laterne wieder abgegeben.
Ja.
Bei Schwenningen auch, die haben eigentlich bei Köln angeklopft, noch vor wenigen Spieltagen, 5 Niederlagen weg, bist du wieder. Also...
Ist richtig, aber durch diese Konstellation, dass sie noch gegeneinander spielen hinten drin, glaube ich, dass noch mehr möglich ist. Meine persönliche Meinung.
Ja. Was hältst du bei Frankfurt eben, weil du auch am Anfang war das dein Thema, so dieses Torhüter-Thema, siehst du da Thomas Greisitz als klare Nummer 1 eigentlich?
Ja, ich habe es vorher schon gesagt, wenn man rein statistisch drauf schaut, da bist du eigentlich bei Brenner, auch von dem her, wie der die Spiele gewinnt. Der hat 10 Siege von seinen
16 Spielen, Einsätzen.
Genau, von seinen Spielen, die er spielt. Das ist der beste Wert von den die letzten Spiele, die er gespielt hat, hat er alle 4 gewonnen. Dementsprechend ist es schon für mich spannend, weil du hast einen großen Namen mit Oiko Nora, du hast einen sehr großen Namen mit Thomas Greis. Du hast
große Namen,
du hast einen kleinen Namen mit Brenner, aber der hat die beste Statistik.
Ja.
So, das ist tatsächlich nicht leicht. Also ich glaube, dass es auch wichtig war, in dieser nochmal weiterzukommen, dass man jetzt bekannt gibt, dass man mit Rowe verlängert, um da einfach zu sagen, und auch bei den Spielern, dass da gar nichts aufkommt, sondern dass es klar ist, dass es der Mann, mit dem arbeite ich nächstes Jahr wieder.
Ja.
Und dass auch jemand da ist, solange noch kein Sportdirektor da ist, der die Zukunft mit Krämer oder mit dem Club insgesamt gestalten kann.
Da hören wir noch mal ganz kurz rein, auch bei Stefan Krämer, der schon die Ziele für dieses, aber dann auch für das kommende Jahr ausgegeben hat in diesem Interview.
Pre-Playoff-Qualifikation wäre schon toll. Wir wollen besser werden als, wir wollen uns weiterentwickeln, ja. Und wenn wir dieses Jahr Pre-Playoffs erreichen, was ich mir persönlich sehr wünsche, für den Club, für den Fans, für alle hier in Frankfurt, dann hätten wir die Pre-Playoffs gerne nächstes Jahr, aber vor allen Dingen bitte nichts mit dem Abstieg zu tun haben, weil das willst du nicht.
Das kostet Nerven.
Ja, das kostet Nerven. Das ist weiterhin ein heikles Thema.
Ja. Also aber auch da ist es so, das muss man schon sagen, also von diesen Clubs wird keiner mehr was mit dem Abstieg zu tun haben. Da ist es genauso, da ist der Abstand zu groß, dass einer so durchgereicht wird.
Ich glaube, der hat es auch schon auf letzte Saison.
Ich weiß, aber ich wollte es bloß insgesamt einschätzen. Also das ist, glaube ich, unwahrscheinlich. Aber dieses Jahr, dass du theoretisch noch rausfährst, das ist möglich.
Aber Thema Frankfurt, Thema Torhüter, ist es nicht vielleicht auch für die Mannschaft ein bisschen Problem, in Anführungszeichen, wenn du da hinten nicht auch die Konstanz quasi hast, dass du nicht als Spieler vor dem Torwart weiß, okay, ich habe da in 80% aller Spiele irgendwie immer den gleichen Torhüter drin, ja, und hast aber gefühlt jedes Spiel wen anders drin.
Ja, das ist eine sehr interessante Frage, die du da stellst. Also ich als Verteidiger, für mich war das so. Weil es ist, die Torhüter haben eine unterschiedliche Spielweise. Jeder ein bisschen. Wie er den Rebound gibt, ob er ihn länger gibt, ob er ihn kürzer gibt, ob er ihn überhaupt gibt, ob er aggressiv spielt, sehr weit raus am Kreis, ob er mehr im Tor drin ist. Das kommt ja darauf an, als Verteidiger, wie du vom Tor auch verteidigst. Wo du wegräumen musst und wo du aufpassen musst, wenn der Schuss von außen kommt, oh Gott, der gibt ihn immer, der lässt ihn immer reinpflunzen und vor das Tor rein aufs, ja, lange Eck, weil dann hast du im Kopf schon, du musst dahin, ja. Das sind schon Sachen, wo ich auch sagen muss, ich mochte es als Verteidiger, wenn ich wusste, dass der Torhüter drin ist, auf den ich mich hundertprozentig verlassen kann, weil er zu 80% der Spiele spielt. Es gibt genügend andere Beispiele. Ich gebe das beste Beispiel dafür, Bremerhaven, ja, wo sich mit Gudlewskis und Franz Repp zwei hervorragende Torhüter dieses Jahr abwechseln, die wenigsten Gegentore bekommen, die besten Statistiken haben.
Die trotzdem auch einen unterschiedlichen Spielstil
haben. Genau, jetzt haben sie trotzdem einen unterschiedlichen Spielstil, aber die Verteidiger schaffen es trotzdem, das so zu verteidigen. Also ist es die Qualität der Torhüter, ist es die Qualität der Mannschaft, wahrscheinlich ist es eine Kombi.
Thema Verteidiger ist eigentlich ein ganz gutes. Und die Torhüter, dann fragen wir am besten mal nach. Natürlich. Wir haben ihn ja schon angekündigt. Und jetzt ist uns hoffentlich zugeschaltet Daniel Wirth, der Verteidiger von den Löwen Frankfurt. Daniel, bist du schon angekommen bei uns? Da ist er.
Ja, ich bin angekommen.
Hallo Daniel. Schön, dass du dir Zeit nimmst heute. Freier Tag und trotzdem in der Eishockey-Show. Danke dafür schon mal.
Kein Thema, mache ich gerne.
Daniel, ich gebe die Frage gleich mal weiter vom Rikso. Wie ist es für euch als Verteidiger in dieser Saison, in der es für Frankfurt erstmal viele Höhen, ein paar Tiefen gibt, in denen man noch nicht so weiß, ist man in den Playoffs dabei oder nicht? Und das Thema Torhüter ist ja durchaus ein großes. Ihr habt große Namen, aber wir haben auch gerade gesagt, der Cody Brenner hat eigentlich die besten Werte von allen Torhütern. Wie ist es als Verteidiger, sich auf die unterschiedlichen Spielstile eurer drei Torhüter bislang immer einzustellen? Ist das ein Thema bei euch Verteidigern?
Ehrlich gesagt habe ich das erste Mal jetzt drüber nachgedacht, so wirklich, was der Rick gesagt hat. Eigentlich macht das wirklich Sinn, weil der Jussi zum Beispiel, wenn er mal gespielt hat, ist er oft rausgegangen aus dem Tor, hat die Scheibe gerne gespielt. Der Kreis spielt auch sehr gerne die Scheibe, der Cody ist eher zurückhaltender mit der Scheibe, glaube ich. Die spielen die 2 auf 1, 3 auf 2 Situation anders, sie sind ein bisschen aggressiver, ein bisschen defensiver im Unterzahl und ich glaube, es wäre hilfreich, einen konstanteren, also einen Torwart zu haben, der den Großteil der Spiele spielt, weil man sich als Verteidiger ein bisschen leichter einstellen könnte, ja.
Daniel, erstmal Servus auch von mir. Schön, dass du da bist. Du hast ja schon ein bisschen zugehört. Wir haben vorher so alle Mannschaften durchgemacht, die momentan um die Top 10 kämpfen, auch euch. Sag du mir mal, warum klappt's mit den Löwen Frankfurt dieses Jahr in die Top 10?
Warum es klappt? Weil wir dahin gehören. Also auf dem Papier und wie wir spielen, die manchen Spiele, nicht den Großteil der Spiele, aber wir haben auf jeden Fall gezeigt, dass wir gut spielen können. Das Problem bei uns ist die Konstanz. Wir haben auch viele Verletzungen gehabt, viele Krankheiten. Wir haben, glaube ich, noch nicht ein Spiel gehabt, wo wir komplett waren in der ganzen Saison, seit der Vorbereitung aus. Immer wieder da Unruhe. Aber ich denke, wenn wir spielen, wie zum Beispiel im Derby beim Wintergame oder gegen Berlin auswärts, wo wir mal gewonnen haben, wir können jeden Gegner schlagen. Und ich denke, vor allem zu Hause haben wir einen Heimvorteil, wenn wir da halt konstant 60 Minuten spielen und nicht nur ein Drittel, wie zum Beispiel gestern gegen München. Da haben wir wieder zwei Drittel fast verschlafen. Im letzten Drittel wieder okay gespielt, hat am Ende nicht gereicht. Wenn wir konstant 60 Minuten unser Spiel durchziehen, denke ich, dass wir jeden Gegner schlagen können und deshalb in die Top 10 gehören.
Daniel, du bist ja der Spieler, der mittlerweile am längsten schon in Frankfurt überhaupt mit dabei ist. Es ist deine 6. Saison. Du hast den kompletten Weg mitgemacht von der DEL 2 auch in die DEL. Nimm uns doch da mal ein bisschen mit. Es sind, glaube ich, nur noch 4 andere Spieler dabei, die überhaupt vom Aufstiegs... Nee, ihr seid zu viert. Kevin Maginot, der wieder zurückgekommen ist, Reed McNeil, ja, und Nathan Burns müsste noch aus der Aufstiegsmannschaft mit dabei sein. Genau. Nimm uns doch mal mit aus deiner Sicht, was sich mit diesem Aufstieg, was sich da Frankfurt seitdem getan hat, jetzt in diesen 3 Jahren DEL?
Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt tabellarisch in einer anderen Situation. Wir waren meistens immer in der zweiten Liga Top 1, Top 2, haben sehr viele Spiele gewonnen, waren immer in den Playoffs, haben dann es auch im dritten Jahr geschafft, aufzusteigen. Jetzt sind wir dann vor 3 Jahren in die neue Liga gekommen, mussten uns wieder neu sortieren und anpassen der Liga, mal der Realität ins Auge blicken, dass wir Frankfurt sind, ja, die Meister, die in der zweiten Liga gewesen sind, aber jetzt hier eine andere Hausnummer ist. Und ich denke, wir haben in der ersten Saison relativ gut gespielt. Da war noch, wie heißt das Wort, mit Euphorie. Es war ein euphorisches Jahr für uns. Haben wir auch alles mitgenommen aus der zweiten Liga. Haben nicht viel an der Mannschaft verändert. Und dann im zweiten Jahr haben wir mehr gemacht mit der Mannschaft, haben mehr verändert, sind auch in die Pre-Playoffs gekommen, haben es leider nicht geschafft. Jetzt, finde ich, haben wir die Mannschaft nochmal verbessert auf dem Papier. Aber wie gesagt, durch die Unkonstanz und durch die, vielleicht durch die Unruhe, die wir hatten, reicht es derzeit tabellarisch immer noch nicht für die Pre-Playoffs. Aber ich bin positiv gestimmt, dass das reichen wird.
Wenn wir drauf schauen, Tom Rowe ist dieses Jahr das erste Jahr da, hat brutale Auswirkungen für dich persönlich gehabt, von der Eiszeit, von den Punkten kommen wir vielleicht später drauf. Was hat sich insgesamt vielleicht im Kader oder auch von der Spielweise unter Rowe getan oder verändert? Oder hat sich überhaupt was verändert?
Es hat sich schon sehr viel verändert, ja. Wir haben ein aggressives System am Anfang der Saison gespielt. Wir wollten 2-1-2 spielen, überall auf dem ganzen Feld aggressiv die Gegner unter Druck bringen. In der defensiven Zone, in der offensiven Zone, in der mittleren Zone. Dann sind wir langsam davon irgendwie... Also haben es nicht mehr gespielt, haben das ein bisschen abgeändert, uns angepasst an die anderen Teams und ein bisschen den Faden verloren. Aber ich denke, ihn als Trainer zu haben, hilft schon der Mannschaft, weil er kann sich sehr gut durchsetzen. Er hat seine Meinung und hält an der fest. Und wenn er mal Fehler begeht, dann gibt er die auch zu.
Ich habe gestern kurz mit Tom Rowe sprechen können, der hat mir auch gesagt, es gab bei euch so eine Situation, es ist wohl noch nicht so lange her, da hat sich die Mannschaft zusammengetan, hat intern gesprochen, was nicht passt, was sie ändern möchte, was man vielleicht ein bisschen anpassen möchte und ist damit an den Coach oder an den Coaching-Staff herangetreten und hat gesagt, Coach, wir würden das so und so sehen. Und Tom Rowe hat dann gesagt, das findet er einen super Weg, dass die Mannschaft diesen Weg auch wählt. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen erklären, was da so genau los war und wie Tom Rowe vielleicht darauf auch reagiert hat dann? Weil es klingt wie so eine Selbstreinigung bei euch in der Mannschaft.
Ja, kann man so bezeichnen. Der Tom hat immer gesagt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, weil ihr seid im Endeffekt die Spieler, die auf dem Eis stehen und wenn ihr taktisch oder irgendwelche Probleme sind auf dem Eis, dann könnt ihr gerne zu mir kommen als Mannschaft oder die Kapitäne halt und wenn wir das besprechen. Ich bin offen für alles und werde das auch dann ändern, wenn ihr als Großteil der Mannschaft das so sieht. Und da haben sich halt unsere älteren Spieler und die Veteranen und die Kapitäne zusammengesetzt oder wir als Team erstmal auch allgemein und haben gesprochen, was geändert werden kann, was gerade nicht passt, warum es so läuft, wie es läuft. Und dann haben wir ein paar Dinge entdeckt und dann haben die Kapitäne mit dem Tom geredet und seitdem haben wir die Dinge verändert. Aber es bringt auch nichts, halt die Dinge nur zu kommunizieren, wir müssen es im Endeffekt auch aufs Eis bringen.
Da würde mich noch interessieren, wenn du sagst, die älteren Spieler, die Kapitäne und du als Spieler, der am längsten mittlerweile in Frankfurt ist, jetzt auch ein paar Länderspiele gemacht hast, deine beste DL-Saison auch spielst, wie ist denn deine Stellung so in der Mannschaft als der vielleicht etablierteste Spieler im Frankfurter Eishockey derzeit?
Ja, vielleicht bin ich der etablierteste im Frankfurter Eishockey, aber ich habe, glaube ich, noch nicht so die Erfahrung wie zum Beispiel ein Carter Rowney oder Maxim Matuschkin, die da schon, wie gesagt, mehr Erfahrung haben und auch mehr zu melden als ich, würde ich sagen. Ich bin noch eher ein ruhiger Spieler, der eher weniger in der Kabine sagt, obwohl ich es auch mal machen sollte, aber derzeit halte ich mich im Hintergrund.
Lass uns mal ein bisschen persönlich, weil du Matuschkin angesprochen hast, mit dem spielst du ja in der Verteidigung zusammen. Sehr offensiver Spieler. Wie würdest du deine Rolle beschreiben?
Meine Rolle neben dem Maxim? Ich probiere ihn sein Spiel spielen zu, also sein Spiel zu spielen, das er gerne macht, und ihn abzusichern, falls irgendwas mal schief gehen sollte. Aber ich schalte mich jetzt nicht halt komplett nach hinten zurück. Wenn ich sehe, dass ich vorne Raum habe und mal in Löcher springen kann, dann macht er das Gleiche auch für mich. Wir können beide Russisch, wir verstehen uns auch im Team privat gut miteinander, verstehen uns gut, reden auf der Bank viel miteinander, wenn irgendwas falsch läuft oder was man besser machen kann. Und mir gefällt es persönlich, mit dem sehr zu spielen. Es ist nicht einfach manchmal, weil vielleicht seht ihr das manchmal von oben, weil er sehr viel mit seinen Instinkten macht, ja. Oder eine Idee hat, die kein anderer hat und so denkt wie er. Und man sich dann anders positionieren muss oder eher defensiver spielen sollte. Aber mir gefällt's und ich glaube, ihm gefällt's auch. Und bei ihm läuft's, bei mir läuft's besser. Die Trainer sehen das auch und deswegen spielen wir wahrscheinlich auch zusammen.
Aber würdest du auch sagen, dass du gerade von Maxim Matuschkin oder vielleicht überhaupt von der Spielweise dieses Jahr auch selbst von der Offensive profitierst? 7 Saisontore als Verteidiger. Damit haben von den deutschen Verteidigern in der Liga nur Leon Hüttl und Marcel Brand mehr. Also
da 6 meisten von allen Verteidigern der deutschen Eishockey-Liga.
Und da toppt der Rick Goldmann nochmal einen dazu. Ja, ist es auch für dich was, wo du sagst, wow, das ist ein offensiver Output, den ich vielleicht von mir so gar nicht erwartet hätte?
Ja, definitiv habe ich das nicht erwartet von mir. Ich habe die letzten 6 Jahre, glaube ich, 5 Tore geschossen. Oder in den letzten 5 Saisons 5 Tore und jetzt schieße ich in einer Saison 7. Ich glaube, natürlich profitiere ich von dem Maxim. Zum Beispiel das Tor gegen Augsburg, den Pass, den mir da gegeben hat vor den Slot. Das hat kein anderer Spieler wahrscheinlich gemacht und das war sozusagen wie nicht geschenkt, das Tor, aber ohne ihn wäre das Tor gar nicht entstanden und wahrscheinlich wären auch andere Tore ohne ihn nicht entstanden. Ich weiß auch gar nicht, was sich so wirklich geändert hat im Vergleich zur letzten Saison.
Was ich vielleicht.
Es geht einfach mehr rein bei mir.
Was ich
spiele mehr und.
Ja? Nee, bitte.
Muss er einfach so lassen. Ja. Das ist das Beste.
Nee, aber was sich geändert hat, wenn man drauf schaut, rein statistisch, ist, deine Eiszeit hat sich brutal verändert. Und vielleicht kommt damit auch Selbstvertrauen. Ich meine, du hast am Anfang 14 Minuten gehabt. Jetzt gegen München am Sonntag 22 Minuten 56 Sekunden gespielt. Also es ist ein immenser Sprung. Hat das auch was mit der Personalie Road zu tun? Oder hat sich das einfach so entwickelt für dich persönlich und fühlt sich ganz normal an?
Das hat 100% was mit Tom zu tun. Seit der Vorbereitung hat mir der Tom gesagt, dass er mich als Spieler und als Mensch mag. Und wenn ich weiter arbeite und täglich meine Leistung bringe, dass ich auch jedes Spiel spielen werde. Und die Eiszeit hat sich halt kontinuierlich gesteigert. Gestern waren es 23 Minuten. Am Anfang der Saison war es auch für mich sehr, sehr ungewohnt und sehr anstrengend. Zum Beispiel letztes Jahr habe ich, glaube ich, 10 Minuten gehabt im Schnitt. Auf einmal spielst du 15. Das ist auch obwohl es nur 5 Minuten sind, eine sehr hohe Belastung für den Körper. Und ich war erstmal damit überfordert, aber jetzt schenkt er mir das Vertrauen, der Tom und die anderen Trainer. Natürlich musst du dafür auch was zurückliefern, weil es bringt ja auch nichts, die Eiszeit zu schenken, ohne dass da was bei rumkommt. Wenn du solid spielst und den einen oder anderen Punkt machst, dann kommt die Eiszeit, glaube ich, von alleine. Und zurzeit läufst du mir einfach. Und deswegen kommt, glaube ich, auch die Eiszeit.
Ja. Dann laufen lassen.
Dann laufen lassen. Wir haben heute einmal ChatGPT laufen lassen. Und eine Frage, ich habe es angekündigt, deswegen machen wir die jetzt. Eine Frage von ChatGPT, bevor der
Mike hat auch noch
etwas mit den wichtigen Fragen kommt. Frankfurt ist bekannt für seine Fans. Was ist das verrückteste oder emotionalste Erlebnis, das du mit den Löwen-Anhängern hattest?
Ne, privat oder?
Nein, ne, privat.
Sondern privat hatte ich gar nichts an.
Ja, nee.
Ich glaube, das Beste, was ich fantechnisch hatte, war, als wir die Meisterschaft gewonnen haben, noch in der zweiten Liga. Da sind wir mal mit dem Bus aus Ravensburg nach Hause gekommen und um 6 Uhr morgens standen, glaube ich, 200, 300, 400 Leute mit so roten Lichtern, wie heißen die?
Pyro.
Die
Bengalos.
Mit Pyrotechnik Bengalos, standen die dann vor der Halle und haben dann gesungen und wir kamen dann mit dem Bus um 6 Uhr morgens. Das fand ich cool. Oder als wir auf dem Römer waren und auch die ganze Masse an Menschen da unten stand, wahrscheinlich über 1000 Leute und wir vom Balkon aus gefeiert haben, das war, glaube ich, das beste Erlebnis.
Schön. Ist er auch immer wieder gefordert, dass das Frankfurter Stadion eine Festung sein muss, auch im weiteren Saisonverlauf.
Oder eine neue Halle.
Oder dann in Zukunft, genau, wäre auch die Frage, wenn man so lange in Frankfurt ist wie du, bekommt man ja auch mit am 27.02., also in 10, ist heute der 17. oder 18., ja, also in 10 Tagen, ist ja eine ganz entscheidende Sitzung unter anderem bei der Stadt in Frankfurt. Das Magistrat tagt da, glaube ich, und es geht um eine neue Halle, die direkt neben dem Fußballstadion platziert werden soll. Maike, haben wir da das Bild, wie es aussehen könnte zum Beispiel? Bekommst du auch sowas mit? Sagst du auch, wow, neue Halle in Frankfurt, ich bin gerade erst 24, wäre dann auch so ein Ding, was ich mir schon vorstellen könnte, dass in Frankfurt Eishockey durch eine neue Halle noch größer wird, als es ohnehin schon ist? So könnte es da aussehen.
Das kleine rechts.
Ja, man hört viel darüber. Wir beschäftigen uns aber nicht so wirklich damit. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu weit in der Zukunft gedacht. Natürlich wäre es schön, aber ich persönlich liebe die Frankfurt, die Eissporthalle dort. Die ist jedes Spiel ausverkauft. Es ist sehr, sehr laut. Schön sehr warm. Schwer für den Gegner, glaube ich, drin zu spielen. An die Wärme gewöhnt man sich. Die Wärme gewinnt man sich auf jeden Fall. Aber ich finde, wenn man da als Gegner, ich habe noch nie als Gegner dort gespielt, aber ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr, sehr unangenehm ist, dort zu spielen. Vor allem, weil es so laut ist.
So, Maike, du hast auch noch was? Ja, was hast du Lustiges? Der Maike ist viel lustigen Sachen hier zuständig.
Ich versuche es zumindest. Hi erstmal. Es kam aus der Community die Frage von Ned Flanders, seit wann Felix Lobrecht denn Eishockey spielt? So, jetzt ist die Frage, ob du das schon mal gehört hast, dass du eine gewisse Ähnlichkeit mit Felix Lobrecht hättest. Wenn du jetzt direkt sagst nein, dann können wir das auch einfach beiseite legen und ich habe nie was gefragt.
Ich habe das gerade zum ersten Mal gehört, muss ich sagen, aber ich kenne ihn.
Das siehst du, wir haben ein Bild auch hier
auf dem Rechner. Er kam dann auch schnell rein, Maike, wenn du schon so viel Mühe gemacht hast, da ist es.
Jetzt krass. Darf jeder entscheiden draußen.
Haben wir wieder eine Abstimmung
vielleicht. Dabei sind. Aber du selber sagst, nee, mit Felix Lobrecht hast du keine Ähnlichkeit.
Oh, ich bin in sowas sowieso voll schlecht mit Ähnlichkeiten. Ich kann das gar nicht einschätzen, wer wie aussieht, wenn ich immer sage, guck mal, zu meiner Verlobten sage ich immer zum Beispiel, der sieht aus wie der. Und dann sagt sie, nee, das stimmt gar nicht, das ist Quatsch. Sieht ganz anders aus. Also ich kann das gar nicht mit Ähnlichkeiten, aber ich finde, ich sehe nicht ähnlich wie der aus. Nee.
Ich kann dir noch was mitgeben. Ich kann dir noch was mitgeben für die Kabine. Hol dir mal ein altes Foto von Pavel Bure und schau mal, wer von euch in der Kabine da Ähnlichkeit haben könnte. Frag einfach mal nach.
Also wir sind Bilderquiz, ja.
Machen wir auch.
Es tut mir leid, wartest du eigentlich aufs Abendessen oder am Montagabends, aber jetzt kommt der Basti daher und will da irgendwelche Bilder leuchten.
Nein, weil der Maike hat das jetzt angefangen, jetzt hatte ich das nur, ich habe den Herrn gestern auch selbst damit konfrontiert schon.
Ich wollte gerade sagen, ich weiß, auf wen du raus möchtest, aber man müsste das Bild dazu sehen.
Ich weiß gar nicht, wie der aussieht
gerade. Ja genau, deswegen, schau mal, ob wir es noch zeigen können.
Warte, wir zeigen sie noch ganz kurz.
So, wer schaut so aus?
Oh, wenn ihr jetzt habt ihr... Oh, Rowney?
Nein, da ist doch schon ein bisschen Bocky drin.
Bocky?
Ja, schau mal rein, zeig nochmal her.
Ja, schon.
Find, wenn
man das so sagt. Ich weiß, ich bin voll schlecht, ich sag Rowney.
Okay. Vielen Dank für deine Zeit, Daniel. Und noch alles Gute für die weitere Karriere und natürlich für den Fortlauf dieser Saison.
Ja. Dankeschön.
Danke für deine Zeit.
Danke, Ciao. Daniel. Ciao.
Ja, euch auch noch einen schönen Abend.
Danke. Lass uns noch ganz kurz bei Frankfurt bleiben, weil wir das Stadion eben gesehen haben. Das ist für Frankfurt, was natürlich jetzt im dritten Jahr in der deutschen Eishockey-Liga ist, schon ein Meilenstein, glaube ich. Auch wenn man die alte Eissporthalle, es ist die coolste Halle, weil man da, egal zu welcher Jahreszeit, einfach kurzärmlich drin sitzen kann, was sehr angenehm ist. Aber ich glaube, das ist schon ein Schritt, um aus Frankfurt wirklich einen Big Player in der DEL machen zu können. Das, weil ich glaube, mit dem Stadion kommst du an deine Grenzen.
Ohne Frage. Also wenn du den nächsten Schritt gehen möchtest, glaube ich, brauchst du das. Du hast es angesprochen, es ist eine große Stadt. Es ist eine Stadt, die vor allem vom Sport her auch eine Erwartungshaltung hat, glaube ich. Und ich glaube auch, dass du den nächsten Schritt gehen musst. Dazu brauchst du eine Halle. Das heißt ja eigentlich schon seit 5 Jahren mindestens, dass da jemand kommen soll, ein Investor da.
Also wir haben jetzt gesagt, seit 20 Jahren steht so eine Halle. Halle in Frankfurt im Raum.
Ja, also ich wollte gerade sagen,
die haben diese eine Halle, die ist gebaut 1907, die auf der Messe irgendwie steht.
Gut, sowas weiß ich nicht, ja. Aber ist ja auch egal. Es ist auf jeden Fall sehr lang schon im Gespräch. Da waren alle möglichen Ideen schon da, Investoren von außerhalb, von Nordamerika da reinzuholen und. Es hat geheißen, mal zwischendrin eine Halle für über 20.000 zu bauen. Ich glaube, das ist utopisch. Ich glaube, das braucht es auch nicht. Ich glaube, jetzt diese Planung, dass man da reingeht und geht um die Größe für 12.000, gemeinsam mit Basketball da rein. Ich glaube,
bis 15.000.
Ja, genau. Ja. Oder so für Eishockey Bestuhlung so um die 12.000. Ich glaube, das ist eine vernünftige Größe. Damit hast du mit Basketball jemanden mit drin und ich glaube, das würde dem Frankfurter Eishockey definitiv einen Push geben. Ja.
Nehmen wir auch noch einen O-Ton mit von Stefan Krämer. Unter anderem war das auch Thema bei seinem Interview.
Gerade auch die Eissporthalle muss zu einer Festung werden und das ist ein Thema, wo ich nicht zufrieden bin. Im ersten Jahr der DEL war in Ordnung, da haben wir auch gerade hinten raus nochmal viele Punkte geholt, nochmal Spiele gedreht. Letztes Jahr war eine schwierige Saison für uns und in diesem Jahr fehlt mir das schon ein bisschen, ne? dass wir dann auch mal nochmal so einen richtigen Push geben können. Da brauchen wir mehr Charakter in der Mannschaft und dann wollen wir gucken, dass wir vielleicht den ein oder anderen Spieler noch bekommen. Der ein oder andere Spieler wird uns mit Sicherheit auch verlassen. Und aber wir sind mittendrin. Ne? Es ist Mitte Februar, jetzt ist die Zeit, in der der Kader geplant wird für die kommende Saison. Und da sind wir auch schon recht weit. Und da bin ich auch zufrieden.
Also das war eher der Kader dann schon für diese und nächste Saison. Und das war auch aufs Stadion bezogen, glaube ich, auf jetzt auf den Endspurt.
Dann lass uns doch aber da wieder hingehen, wo wir eigentlich ursprünglich waren. Nämlich, wer kommt in die Top 10 rein und wer wird Elfter? Maike, wie schaut es denn da aus mit der Abstimmung? Was glauben denn die Leute draußen? Was glauben denn die?
Ja, dann stoppe ich mal.
Du hättest auch eine Kurzabstimmung geben können, aber kannst auch stoppen jetzt.
Hättest du nicht einfach so reingehen können, mal ein Zwischenergebnis?
Doch, hätte ich machen können, aber trotzdem habe ich jetzt mal gestoppt. Jetzt ist Ende aus. Mickey Maus heißt so schön, ja. Wir haben eine Auflösung. Die meisten glauben tatsächlich, dass die Grizzlies Wolfsburg auf Platz 11 die Saison beenden, 41%. Dann Frankfurt.
41%.
Glauben Wolfsburg, 30% Frankfurt und am wenigsten haben die Straubing Tigers 5%. Da glauben die meisten, dass die
Straubing,
da
nicht Nürnberg, mehr runterrutschen. Wenigen,
Wolfsburg. Also finde ich interessant, aber es ist vielleicht genau dieses Ding mit Wolfsburg, dass du halt mit anderen Ansprüchen dich schwer tust, vielleicht da unten rumzuspielen.
Hätten sie dieses letzte Spiel mit 6-5 noch gedreht, wäre es für mich Kandidat Nummer 1 gewesen, sei ganz ehrlich, weil ein Spiel weniger und du hast so das Gefühl gehabt, die Spiele davor auch, es geht immer so ein bisschen, die finden ihr Spiel nicht. Aber wir schauen, wie es ausgeht. Ich glaube, es bleibt spannend bis zum letzten Spieltag.
Definitiv. So, Reimer des Monats haben wir natürlich mit dabei. Rufen wir ab, auf geht's. Kommt.
Jetzt. Patrick Reimer.
Ich glaube, eine schöne Auszeichnung.
12 Sekunden. Draußen lassen. Wieder jeder auf Smith. Die blockiert die Scheibe. Was für eine Energieleistung da in der Bande. 3 Sekunden. 2. 1. Durch das ganze Olympia. Oh, jetzt sagt die Tor. Jetzt geben die das Tor. Deutschland jubelt schon. Jetzt geben die das Tor.
There is no goal, no more time on the clock, okay?
Kein Tor! Kein Tor! Deutschland gewinnt!
Ich kann es gar nicht glauben, keine Ahnung. Italien bekommen.
Also, die deutsche Damen-Eishockey-Nationalmannschaft qualifiziert sich für die Olympischen Spiele. Sascha Bandermann als Firebeast natürlich mittendrin. Und daher gibt es den Reimer des Monats, zu Recht, oder?
Absolut. Nach 20 Jahren wieder gemeinsam Olympia, die Herren und die Damen und Frauen gemeinsam unterwegs. 2006 das letzte Mal. Ich finde die Art und Weise, wie sie es geschafft haben, ist natürlich schon beeindruckend, muss man sagen. Insgesamt nur 2 Gegentreffer. Abstreiter im Tor mit der besten Fangquote vom Turnier. Und wenn man so drauf schaut, es war eine sehr ausgeglichene Mannschaftsleistung. Ich habe es auch mal angeschaut. 8 unterschiedliche Torschützen, 14 Spielerinnen mit einem Scoring-Punkt. Das zeigt eigentlich schon, dass die mannschaftlich wirklich geschlossen gut gespielt haben, alle 3 Spiele gewonnen haben. und das zu Hause in Bremerhaven. Also ich glaube, das ist wichtig auf der einen Seite fürs Frauen-Eishockey in Deutschland, aber auch für die Förderung, für die Plätze bei der Bundeswehr. Alles, was da dazugehört, ist wichtig. Herzlichen Glückwunsch auch von uns natürlich.
Ganz genau.
Cool.
Und der Schnauzer geht, glaube ich, zu Luisa Welke, weil die hat das entscheidende Tor.
Das 2-1 gegen Ungarn.
Das zweite Tor gegen Ungarn erzielt, genau. Das 2-0 und kommt dann natürlich hier auch zur Wall dazu. Und wir brauchen natürlich auch ein Foto, Luisa. Mit Schnotte.
Momentan, aber gerade beim Thema sind Nationalmannschaft, momentan, gerade in dem Moment.
Ja, hast du geschaut, wie steht?
Die NHL mit dem Four Nations Cup.
Four Nations Face-Off.
Genau. Da spielt nämlich gerade Finnland gegen Kanada. Die sind im zweiten Drittel und Kanada führt 4-0. McDavid, McKinnon, Point und nochmal McKinnon, die Torschützen bis jetzt. Also, das ist schon ein Turnier. Spielen ja vier Mannschaften mit.
Das ist der Vorbote der Olympischen Spiele.
Das ist außerirdisch. Also Kanada dabei, USA dabei, Schweden und Finnland.
Nur NHL-Spieler?
Nur NHL-Spieler. Interessant auch der Anteil in der NHL von diesen Nationen. Die Kanadier inzwischen nur noch bei ungefähr 40%. Ich habe es mir angeschaut. Die USA in den letzten, das ist gar nicht so lang her, wirklich von gefühlt 1% auf 30% hochgewachsen. Schweden ist bei 10%. Nur die Russen haben einen kleinen Anteil mehr. Und Finnland bei 5%. Nur als Vergleich, Deutschland hat unter 1%. Ja, um sich das mal anzuschauen. Und die spielen quasi wirklich unglaubliches Eishockey. USA ist bereits sicher im Finale bei Basti. Die haben gegen Kanada gewonnen und der Start, der war ja gaga.
Ja, ein Start, der mittlerweile zum Politikum wurde auch. Ja. Übrigens, wer das nachlesen will, weil es ja durchaus seit dem neuen Präsidenten ein paar Probleme gibt zwischen Kanada und den USA. Und ja, das hat sich da entladen, schon bei der Hymne. Das Spiel war in Montreal, wurde die US-Hymne gnadenlos ausgebuht. Und ja, die Gebrüder Kachuk haben sich dann vorgenommen, nicht nur wegen dieser Hymne, sondern die haben auch gesagt, sie haben das schon in der Nacht vorher, dass da was passiert. Ja, und dann gab es innerhalb von 9 Sekunden 3 richtig harte Prügeleien in diesem Spiel. Das war der Auftakt. Und dann war Montreal natürlich on fire.
War on fire. Man hat auch beide Trainer gefragt, ob das irgendwie geplant war oder sonst irgendwas. Dann haben beide Seiten gesagt, nee, das sieht man, was das für einen Stellenwert hat. Und das ist komplett an denen vorbeigegangen. Das war ein Fakt, den die Spieler mit sich ausgemacht haben und die das sofort klären wollten. Also ein verrückter Anfang, hat aber spielerisch viel gehabt und wer Bock hat, schaut sich einfach nur mal das erste Spiel an, auch Crosby im ersten Spiel der Kanadier.
Unfassbar.
Gegen Schweden. 3 Assists, auch diesen Game-Winner, den er da auflegt, das ist unglaublich. Der spielt in der zweiten Formation mit Stone und mit McKinnon. In einer Reihe, Crosby hat da 3 Assists gehabt. Also das ist insgesamt schon brutales Eishockey.
Ja, der größte Fan sitzt selbst in der Mannschaft, wenn du das gesehen hast. Brad Marchand, der da nach diesem Spiel gegen Schweden in die Kabine gekommen ist und gesagt hat, hey Boys, ich mag das, euch zuzuschauen. Ich glaube, ich bin euer größter Fan hier drin. Auch da hat er nur noch einen coolen Spruch gesagt hat zu Sidney Crosby, der saß, also saß Brad Marchand, dann saß Connor McDavid und dann Sidney Crosby und hat gesagt, Risky Play 87, Risky Play.
Ja. Also macht Spaß momentan, schaut so aus, ob das Finale ist, wenn es dabei bleibt. Kommt drauf an, wie Schweden. Nee, dann ist Kanada dann durch.
Also
wenn
USA
die,
ist schon
wenn durch. Wenn die 3 gewinnen sind heute, die durch,
dann haben
die
5. Ich glaube auch, ja.
Schweden hat 2, aber im direkten Vergleich ist Kanada besser.
Genau.
Ja, dann sind die durch.
Also es hieß ja am Donnerstag, wäre dann das Finale nochmal USA gegen Schweden.
Das ist richtig.
Von diesem Miniturnier.
Zeigt schon ein bisschen, was uns bei Olympia erwartet. Dann auch mit der deutschen Eishockey-Frauenmannschaft, auch mit den Herren, theoretisch mit allen NHL-Spielern 2026 in Mailand.
Genau.
Cortina sind die anderen Spiele, aber die Eishockey-Spiele werden in Mailand ausgetragen.
Genau, und zum ersten Mal dann eben wieder seit langer Zeit mit den NHL-Stars auch diese Olympischen
Spiele. Wird auch Zeit.
Gut für die Sportart an sich,
ja,
dass die da wieder alle kommen.
Absolut.
Ja. So, wo waren wir stehen geblieben?
Ja, wir haben noch ein Thema, das
uns. Wir haben noch ein Thema, das uns seit langer Zeit jetzt immer wieder beschäftigt. Und das ist natürlich weiterhin das Thema mit dem Drama um Tobi Ehler.
Ja, es war schon sehr schwer, muss man ganz ehrlich sagen. Das auch für uns jetzt, ich möchte nicht, dass wir uns leid tun, aber das insgesamt in Worte zu fassen, weil Ich weiß noch, wie das am Dienstag gekommen ist und wir in der Konferenz gesessen sind. Das hat uns alle schon sehr gepackt, auch wenn wir es zuvor schon gehört haben, dass es nicht so gut ausschaut. Aber eigentlich hatte man immer diesen Glauben, dass es weitergeht und dass es gut wird. Und auch dieses Interview, wo wir Tobi gesehen haben, war schon sowas, wo man eigentlich diese Hoffnung immer hatte. Und dann dieses Bangen und auf der anderen Seite dann das Wissen, dass es nicht mehr dazu kommen wird, war das eine. Dann diese riesige Anteilnahme zu sehen und dieser Umgang auch von der Liga, von Berlin, von Mannschaftskameraden, das war schon sehr würdig auch, was da Berlin gemacht hat, wie man damit umgegangen ist, so schwierig diese Situation wirklich ist. Und da auch der Mannschaft den Raum zu geben, dass jeder so drauf reagieren kann,
wie es gut für ihn ist,
ja. Wie er es am besten verarbeiten kann.
Ja.
Und trotzdem gemeinsam sich zu verabschieden, ist schon was, wo ich sagen muss, auch im Nachhinein, in dem Moment ist es so schön gewesen, glaube ich, wie man es machen kann. Und ja, auch diese riesige Anteilnahme von allen Fans, von allen Mannschaften, und es betrifft ja wirklich viele Mannschaften, also in Düsseldorf, in München, die Nationalspieler, der hat seinen Bruder, der ist wirklich, was macht mit diesen Menschen? Ja. Das hast du gemerkt, mit jedem, wo du gesprochen hast. Das war echt eine schwierige, schwierige Zeit. Und trotzdem ist man irgendwie gemeinsam da durchgekommen, aus Liga auch. Und es wird zeigen, welche Auswirkungen das vielleicht noch auf die Mannschaft
hat. Die Eisbären fahren das ja auch nicht mit dem Thema für Tobi, sondern die fahren das mit Tobi auch weiterhin. Ja. Also Tobi ist bei den Eisbären weiterhin mit dabei. Und wir hören noch mal ganz kurz rein, denn ich finde, vor allem verbal in der Außendarstellung hat er unglaublich reagiert in dieser schwierigen Zeit. Der Geschäftsführer der Eisbären Berlin, Thomas Bodstede.
Der Zusammenhalt, den es in der Eishockey-Bubble gibt, aber auch hier in Berlin mit unseren Fans, mit wirklich allem, das ist Wahnsinn. Und da gehören ganz, ganz viele Menschen dazu. Und bei denen, ohne sie jetzt zu nennen, möchte ich mich einfach bedanken. Denn ohne diese Menschen, ohne diesen Zusammenhalt, ohne dass wir noch oder viel, viel enger zusammenrücken, ist das unmöglich. Und eine Sache noch, es wird später irgendwann heißen, sie spielen vielleicht für Tobi. Nee, sie spielen mit Tobi. Und das ist das, denn Tobi wird weder hier noch hier jemals vergessen werden.
Also Thomas Bodstede, sensationell.
Du warst auf der Beerdigung.
Auf der Beerdigung hat auch nochmal, gab es eine Trauerfeier im Miesbacher Eisstadion, die auch sehr bewegend war. Und auch da hat Thomas Bodstede nochmal am Pult eine Abschiedsrede gehalten, die es absolut in sich hatte. Also das war...
Ich glaube, was sehr wichtig ist, ich glaube, ein Sportler wird nicht ausgebildet, sehr gut mit seinen Gefühlen umzugehen. Und ich glaube, dass er sehr oft eben dazu ausgebildet wird, quasi über Grenzen zu gehen.
Zu funktionieren.
Ja, und über Grenzen zu gehen, Dinge zu verdrängen. Und ich glaube, dass man es hier bewusst anders gemacht hat von Seiten von Berlin. Man hat dem ganzen Raum gegeben. Man hat es auch gemeinsam besprochen. Und trotzdem ist es natürlich so, dass es jeder verarbeiten muss. Und verarbeiten ist vielleicht dann wirklich am Eis das Leichteste, weil es ist die Arbeit der Sportler. Und du weißt es selber, das ist quasi Körperarbeit. Es ist wirklich was, du kannst oft Emotionen so verarbeiten. Deswegen gehen Leute zum Beispiel auch in ein Fitnessstudio, um sich abzureagieren.
Ja, weil der Kopf ausschaltet.
Genau. Und ich glaube, insgesamt ist das schon was. Dieser Fakt, dieser Tod kann natürlich mit der Mannschaft was machen. Und wenn wir zurückdenken, 2012 war das, Slowakei 2011 war dieser Flugzeugabsturz, wo Pavol
in Russland damals,
Demitra unter anderem gestorben ist.
Auch Bobby Dietrich.
Die Slowaken sind damals ins Finale eingezogen. Und ich weiß noch, die haben immer dieses Trikot draußen hängen gehabt von Demitra mit der 38.
Genau, hat die T-Shirts mit seinem Konterfei unter der Ausrüstung an.
Und als sie das Silber gewonnen haben, sind alle Spieler mit dem verkehrten Demitra-Trikot aufgelaufen. Chara war da, glaube ich, der Kapitän hat die Interviews gehalten. Das ist schon was, was eine Mannschaft natürlich auch zusammenschweißen kann. Und diese Zeit, die du da emotional durchgehst, wirst du als Teamkamerad nie vergessen, weil du füreinander da bist, weil du dich unterstützt.
Ja, glaubst du, auch wenn es vielleicht von den Worten her nicht passend ist, aber ich kann es im Moment nicht anders ausdrücken, dass das Berlin im Saisonendspurt, was jetzt auch nach der Pause, nach der Beerdigung von Tobi, wie die reingestartet sind, dass es die Mannschaft
noch gibt,
insgesamt noch stärker macht? Sportlich?
Weißt du, ich glaube, im Leben, das ist jetzt vielleicht, da kann ich auch nicht so viel dazu sagen, weil ich bin in dieser Situation im Sport nicht gewesen, aber ich glaube, wie oft im Leben, wenn was kommt, das dich herausfordert, dann kannst du letztendlich dann zerbrechen oder du kannst stärker werden. Und wenn du einmal mit einem Team, und das ist das Besondere an Teams, die sich unterstützen und die funktionieren, wir haben viele Weltmeisterschaften gemeinsam gemacht. Ja. Es gibt immer diesen Punkt, wo irgendwas zu viel wird. Das ist nicht zu vergleichen mit dem. Aber du weißt, was ich meine. Und dann wächst ein Team entweder zusammen oder es fällt auseinander. Und du kannst es oft von außen sehen, aber richtig spüren tust du es nur, wenn du in dem Team drin bist. Und das ist natürlich ein Fakt, wo ich glaube, dass ein Team natürlich zusammenschweißen kann, weil das so großer Schmerz ist, dass du eigentlich Unterstützung brauchst. Und das betrifft natürlich auch andere Mannschaften, aber in erster Linie natürlich diese Berliner Mannschaft. Und ich glaube schon, dass das was ist, wo man anders reflektiert und das innerhalb der Mannschaft, was mit den einzelnen Spielern im Umgang miteinander macht. Und das kann verändernd sein.
Also sind wir gespannt, wie das weiterläuft dann bei den Eisbären Berlin. So, und wir haben euch auch versprochen, dass wir auch ein bisschen aufrollen, was die Einbeziehung von euch anbetrifft, weil viele Fragen sich auch aufgestaut haben und alles. Und damit, Maiki, was gibt's alles?
Wir haben offen für alles.
Fragen aufgestaut.
Ja, aufgestaut. Wir haben fleißig was bekommen, ja. Und ich will direkt einmal einstarten an Rick. Andi Mende hat geschrieben, du hast ja mit Woodcroft, der jetzt in Straubing neu ist, noch zusammengespielt. Wenn ich es richtig im Kopf habe, 0102
in Essen. Kannst du froh sein, dass er das noch weiß?
In Essen, weiß ich. In Essen, ja. Was ist er denn für ein Typ?
Ja, man darf immer nicht die Trainer vergleichen mit den Spielern früher. Weil die meisten Trainer wechseln ihre Persönlichkeit, also die meisten Spieler wechseln ihre Persönlichkeit, wenn sie zum Trainer werden.
Sonst könnten sie keine Trainer sein.
Ja, es gibt aber auch ein paar, die bleiben ähnlich, die bleiben nah dran. Aber du musst natürlich schon ein bisschen anders werden. Also erstmal muss man sagen, Woodcroft ist natürlich, der kommt aus der Eishockey-Familie. Alle drei Brüder sind Trainer, wie wir damals in Essen gespielt haben. Waren auch alle drei Brüder mal da. Das heißt, ich habe sie alle mal gesehen anscheinend. Weiß nicht, hat man im
Nachhinein nicht mehr gesehen. Einer ist
Trainer in Kassel. Und einer war Trainer in Edmonton.
Genau. Ja.
Der hat momentan keinen Job. Ich glaube, es ist eine gute Wahl, weil er international erfahren ist. War unter anderem auch schon mal Co-Trainer, damals unter Geoff Ward, bei Mannheim, als sie Meister worden sind. Er war danach in Weißrussland, hat jetzt ein bisschen Zeit lang nichts gehabt, aber ich glaube, das ist ein Trainer, der hat sehr viel Eishockey-Sachverstand. Der ist wirklich, als Spieler schon, das Eishockey hat für den einen anderen Stellenwert gehabt. Der hat eine gewisse Tiefe gehabt. Es gibt Spieler, das sind Instinktspieler, die spielen einfach. Ja. Und wenn du den nachher fragst, warum macht er das so, dann kann er dir das nicht sagen, weil im Zweifel weiß er gar nicht mehr, dass er es gemacht hat. Es gibt andere Spieler, die gehen viel analytischer ran an das Ganze. Die verstehen eigentlich mehr und beschäftigen sich eigentlich mehr damit. Die kommen auch mal her und sagen so, warum spielen wir eigentlich da so und so und warum machen wir es nicht so und so. Und das war definitiv einer der Spieler davon. Es war ein smarter Spieler, das war ein Stürmer, der viel Eishockey-Sachverstand hat. Und ich bin sehr gespannt auf den, auf Straubing.
Aber da ist natürlich die Folgefrage, was wärst du denn für ein Trainertyp?
Ja, das ist,
oder für eine Führungskraft, oder
wie man es nennen will. Führungskraft ist ja was anderes
als ein Trainertyp. Ist er.
Es ist ja ein Unterschied. Es gibt ja einen Grund, warum ich mich entschieden habe, nicht Trainer zu sein. Und oder auch nicht Manager zu sein in der deutschen Eishockey-Liga. Also weil ich glaube einfach erstmal zu dem Zeitpunkt, wo das für mich gegangen wäre, ist es so, dass das du hast einen zu kleinen Stellenwert als deutscher Trainer. Also du musst den wirklich sehr lang erkämpfen und erarbeiten. Und das ist was auch für mich. Ich glaube, ich wäre an manchen Stellen viel zu ungeduldig. Ich wäre viel zu aufbrausend. Ich wäre viel zu laut und drüber im Eishockey, weil es meine pure Emotion rausholt.
Viel zu teuer im Übrigen auch für viele Clubs.
Ja, natürlich. Du musst der teuerste Mann sein. Also für mich als Trainer oder Manager, wenn du nicht teurer bist als wie der teuerste Importer oder der teuerste Spieler,
hast du keine Autorität.
Ziehst du nachher immer, der Gesellschafter wird sagen, Moment mal, der sagt aber so. Also welchen Weg gehen wir jetzt? Nee, wir gehen fucking my way. Ja, also möchte ich auch, dass ich der Teuerste da bin, grundsätzlich. Das ist eine Einstellungssache. Ja. Und es sind viele Faktoren, warum es dann nicht zustande gekommen ist.
Weil ich glaube, vor allem dieser eine.
Warum ich glaube, das glaube ich, weiß nicht, ob das das Problem wäre, aber ich glaube, dass es viele Faktoren insgesamt waren, die wohl dann zustande gekommen sind, dass es für mich nichts war. Aber ich bin eine gute Führungskraft, aber ich wäre ein lauter Trainer gewesen, der sich selber viel zu sehr aufregt. Und das wollte ich mir und den anderen ersparen.
Dann holen wir uns also gleich.
Erzähle ich das jetzt hier so?
Ja. Ich finde es super. Schön. Endlich erzählt er das mal. Endlich weiß es sie da draußen.
Ja, natürlich. Dann noch eine Frage. Claudia Husky fragt per Mail. In der letzten Sendung habt ihr den Abstieg seziert und es sah nach Augsburg aus. Auf einmal ist die DEG letzter. Frage an Rick. Wie kann es sein, dass seine Mannschaft, die vor der Pause so positiv war, nach der Pause 3 Spiele verliert und 21 Gegentore bekommt dabei?
Also, erstmal erinnern, was ich gesagt habe. Ich habe da gesagt, auch da wird sich's entscheiden an den letzten 2 Spieltagen. Warum? Weil Augsburg zu Hause am 51. Spieltag Düsseldorf spielt und am 52. Spieltag in Iserlohn spielt. Genau. Ich glaube, da entscheidet sich das Ganze erst. Also da bin ich immer noch
faktisch dafür. Da waren wir aber vor 5 Spieltagen, sah das noch ganz anders aus.
Ja, aber ich bin trotzdem, wenn du die letzte Eishockey-Show angesagt hast, bin ich zu diesem Entschluss gekommen. Jetzt, da waren es, glaube ich, 18 Spiele zu spielen. Jetzt haben Augsburg hat 7, Iserlohn hat 7, Düsseldorf hat 8. So, jetzt komme ich zu deiner Frage zurück. Ganz ehrlich, das hat mich auch überrascht. Und so wirklich auch dieses erste Spiel, auch dieses Berlin-Spiel, wir haben es uns angeschaut, haben gesagt, du hast gesagt gehabt, was eine Power-offensive Power von Berlin, habe ich gesagt gehabt, was macht denn aber bitte Düsseldorf defensiv? Ich meine, noch mehr Raum kannst du ja nicht geben. Also warum die so zurückgekommen sind, ist für mich tatsächlich auch eine große Frage, weil die haben alle Spieler zurück gehabt, die haben gefestigt ausgeschaut, die haben sich
über zwei... Die haben auch einen guten Kader jetzt. Die haben einen guten Kader, wenn die
alle fit sind, ja. Also ich muss zugeben, hat mich überrascht. Eine Antwort, die jetzt ganz klar ausfällt in eine Richtung, kann ich da leider nicht geben.
Glaube ich auch, ja. Also es ist verrückt da unten. Und jetzt haben wir noch eine letzte Frage, Sigi über WhatsApp. Mannheim und München laufen heiß zum richtigen Zeitpunkt. Ingolstadt und Berlin festigen Platz 1 und 2. Bremerhaven will auch wieder ins Finale und in Köln träumt man sowieso jedes Jahr vom Titel. Wer ist euer Top-Favorit dieses Jahr und habt ihr auch das Gefühl, dass es genauso schwer vorherzusagen ist, wie wer die Bundestagswahl gewinnt?
Nee. Schlechte Frage gestellt. Da gibt's Ja oder Nein.
Nein. Das ist beides, glaube ich, ist relativ leicht zu beantworten. In die zweite Richtung gehe ich nicht. Aber ich lasse dir den Vortritt, weil ich glaube, dass wir auf den gleichen rauskommen.
Vorne?
Ja.
Naja, das ist ja, ich mag diese Vorschauen ja nicht. Ich lege mich ja ungern fest. Das ist aber dein
Job jetzt.
Ja, das ist jetzt mein Job, das ist schon klar. Aber wir waren beim Thema Berlin. Ich glaube, Berlin durch alles Mögliche, was die durchmachen in dieser Saison, wirst du ganz, ganz schwer, wenn ich überhaupt nicht an Berlin vorbeikomme. Ich bin schwer erstaunt mittlerweile über die Konstanz, über vielleicht keine spektakuläre, aber eine brutale Effizienz und Konstanz, die Mannheim mittlerweile spielt. Mit denen ist definitiv wieder zu rechnen. Ingolstadt zieht sein Ding durch.
Du sollst doch sagen, ob das genauso schwer ist. Sollst du die Frage beantworten?
Na, ich wollte es auch noch begründen.
Ja, wer ist es denn jetzt?
Was?
Wer ist der Top-Favorit?
Der Top-Favorit, dann mache ich es halt einfach und sage Berlin.
Berlin ist der Top-Favorit, ja. Sehe ich auch so. Ist für mich keine Frage.
Du
musst mal schauen, wie die spielen. Und jetzt fehlt, wir haben vorher geschaut, Boyczak ist raus. Widerer fehlt, wichtiger Rollenspieler. Wir haben noch Fontaine, glaube ich, der nicht gespielt hat.
Genau.
Du hast eine Reihe, die gerade explodiert, offensiv mit Ronning, mit Tiffes und mit Pföderl. Du hast Wissmann und Müller, die brutalst da hinten drin spielen. Und jetzt kommt noch ein ganz interessanter Fakt. Stettmer hält momentan die ganze Zeit und Hildebrand, der letztes Jahr überragend gehalten hat und auch die ganze Saison die Nummer 1 war.
Der auch in den Playoffs Wahnsinn war letztes
Jahr. Genau, meine ich. Was passiert da gerade? Also gibt man dem ein bisschen frei zum Atmen? Möchte man den zweiten einfach zeigen, der ist auch da? Will man das hochpeitschen? Das ist schon interessant, was Obar da macht. Und dieses Gefühl von Obar sehe ich momentan, außer bei Jackson, bei keinem anderen Trainer in der deutschen Eishockey-Liga. Und in der Kombi ist das deshalb für mich ganz klar der Favorit Berlin.
Die Teasing-Maschine, Erik Goldmann, nimmt es vorweg, schon am Mittwoch geht es nämlich weiter. Alle Spiele live.
Das habe ich sieben doch gar nicht Stück. Gesagt.
Ja, aber ich übernehme das eben von dir, weil du sagst, weil die Themen ja auf der Kante liegen, wie du sie sagst. Es geht natürlich um die Eisbären, es geht um Serge Aubin, es geht auch um die sieben Spiele-Siegesserie von München unter Don Jackson in der Konferenz. Alle sieben Spiele, die es da gibt am Mittwoch ab 19 Uhr und morgen gibt es auch noch das Finale in der Champions Hockey League zwischen Zürich und Färjestad. Schaust du das? Nee, ich mag das ja, internationales Hockey. Schaust du echt nicht?
Nee, schau mir nicht an.
Jetzt wirklich nicht?
Nee, schau ich mir nicht an.
Warum?
Weiß nicht, hab ich mich noch nicht entschieden, ob ich es anschaue. Ach so. Aber es hätte ich jetzt, ich weiß, dass die spielen, es haut mich jetzt nicht so vom Hocker, dass ich sage, da muss ich, was ist denn morgen für Wochentag? Dienstag?
Ja. Dienstag, ja.
Wir haben Mittwoch Konferenz. Ja, vielleicht lasse ich es nebenbei laufen, aber das ist jetzt nicht. Ich hätte heute lieber Kanada gegen Finnland geschaut, um ehrlich zu sein.
Aber. Ja, dann kannst du vielleicht einen Schluss jetzt noch sehen, wenn wir hier aufhören.
Und vielleicht schaue ich morgen doch ins Finale rein. Wenn ich es nicht mache, dann macht es ihr bitte.
Genau, sonst live bei Magenta Sport. Sonst kriegst du nämlich als Anti-Teasing-Maschine bekommst du hier geschimpft sonst. So. Das war's.
Ja.
Die Eishockey-Show ist schon wieder zu Ende.
Gut ist.
Mikey?
Ja,
vielen Dank.
Ich sag danke.
Hast du noch was?
Ich habe nur noch so ein Potpourri,
was passiert ist. Ich dachte, dass mehr Fragen kommen eigentlich noch hier hinten
raus. Das war jetzt,
anscheinend haben wir keine Zeit.
Nee, oder? Ich musste ja schon, wir mussten vorsortieren. Ansonsten hätten wir ja hier die komplette Zeit gesprengt.
Und ansonsten nimmt der Rick sich noch den Chat und alles vor.
Genau.
Und wirst neben dem Eishockey schauen vielleicht noch die ein oder andere Frage beantworten.
Morgen.
Wann immer du Zeit hast.
Ja, so machen wir's.
Also, Ricky, danke, euch danke und bis bald. Ciao.
Alles sind wir da. Aber in erster Linie sind wir sportlich da.
Ich kann es mal versuchen oder wir müssen die KI fragen. Ja.
Okay. KI habe ich heute schon benutzt für unseren Gesprächspartner nachher. Wir waren gerade bei Nürnberg.
Ja, ich habe es schon mitbekommen. Nur mir gesagt, ziemlich gut rausgekommen und haben echt ein wichtiges Wochenende hinter sich mit den sechs Punkten. Habe ich nicht alles zugehört oder was?
Das haben wir gerade gesagt.
Ah, okay. Und jetzt ist uns hoffentlich zugeschaltet Daniel Wirth, der Verteidiger von den Löwen Frankfurt. Daniel, bist du schon angekommen bei uns? Da ist er.
Servus, ja, ich bin angekommen.
Sag du mir mal, warum klappt's mit den Löwen Frankfurt dieses Jahr in die Top 10?
Warum es klappt? Weil wir dahin gehören. Ich bin noch eher ein ruhiger Spieler, der eher weniger in der Kabine sagt.
Wir schauen, wie es ausgeht. Ich glaube, es bleibt spannend bis zum letzten Spieltag.
Definitiv.
Für mich, ich glaube, ich wäre an manchen Stellen viel zu ungeduldig. Ich wäre viel zu aufbrausend. Ich wäre viel zu laut und drüber im Eishockey, weil es meine pure Emotion rausholt. Was passiert da gerade?
Live bei Magenta Sport.